Und schon wieder ist es soweit. Hier ist eine neue Ausgabe von Tacheles. Liebe Zuschauer, freut uns, dass ihr wieder dabei seid. Und wir bekommen ja viel Post von euch, elektronische Post. Danke für das viele Feedback. Danke auch für die kritischen Kommentare. Wir denken natürlich über die großen Dinge nach. Und ich weiß nicht, wie es euch geht in dieser Zeit. Es ist schon eine ziemlich krasse Zeit, weil so viele Sachen passieren. Man kann sie gar nicht richtig einordnen. Man weiß gar nicht, wie man mit all diesen Informationen umgehen soll. Und da geht es uns wie euch auch. Was machen wir mit den Gedanken? Darüber möchte ich mit dem Thomas heute sprechen. Wir sprechen auch über aktuelle Entwicklungen in der USA, in den USA, also sprich, wie wird Russia Gate und Ukraine Gate weiter am Laufen gehalten? Wir sprechen über alle möglichen Sachen, die in Sachen Flüchtlingen passieren. Und es gibt auch noch eine Sache, und zwar Saufen fürs Klima, warum in Zukunft bei den Fridays for Future wahrscheinlich sich alle mit Wodka zuziehen werden. Das soll Thema von unserer heutigen Sendung sein. Tacheles Nummer 19 steht wieder an. Viel Spaß hier mit Röper und Stein. Und natürlich dann gleich als erstes hier der Gruß nach Russland. Moskau ist schon wieder fast über meine Lippen
Wolltest
gerutscht.
wieder
Das
Moskau sagen,
gibt's ja
ne?
gar nicht, ey.
Ja.
Nochmal,
Petersburg. Diese
nochmal,
Woche Petersburg, nächste Woche nicht.
nochmal.
Naja, komm, lass er laufen, ist egal.
Nee,
Leiten, Pech
das.
und Pannen.
Ja,
Lass
nein, nein,
die
nein.
Pfanne drin. Lass die
Ich
Pfanne
kann
drin.
doch
Warum
nicht
will ich
jedes
sie
Mal
drin
Moskau
lassen?
sagen.
Ist mir doch
Das geht
egal.
doch
Komm,
nicht.
wurscht. Lass es drin. Wenn du
So.
das rausschneidest, komme ich rüber nächste Woche.
Jetzt pass auf.
Nein, lass es drin. Lass es jetzt drin.
Thomas, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Tacheles. Es ist jedes Mal so ein Klamauk mit dir hier, diese Sendung anzufangen. Hoffentlich kriegst du irgendwann den Clown raus, damit wir endlich mal seriös werden können. Ja, schön, dass du wieder Zeit hast. Es sind wieder 2 Wochen vergangen, voller Nachrichten, wo man echt eigentlich den ganzen Tag den Kopf schütteln könnte. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Mir fällt es zunehmend schwerer, diese ganze Thematik irgendwie also alles irgendwie richtig einzuordnen. Hilf mir doch mal zu verstehen, wie du mit diesen ganzen Recherchen, die du den ganzen Tag machst, umgehst. Verzweifelst du nicht langsam auch oder wie geht's dir?
Ja, ich denke manchmal, warum ich das Thema jetzt schon wieder schreiben muss. Aber wie gesagt, ich bin ja von den Medien abhängig. Wenn die ein Thema zum achten Mal nehmen, muss ich irgendwie auch zum achten Mal drüber schreiben. Es ist irgendwie, ja, Déjà-vu immer wieder, ne? Also es gibt so Dinge, die wiederholen sich. Das werden wir heute ja auch sehen. Ja, die werden breitgetreten. Da kommen wir noch drauf. Das ist, wie gesagt, die alte Regel der Propaganda. Das hat schon Goebbels gesagt. Du kannst lügen, so viel du willst. Wenn du die Lüge oft genug wiederholst, werden die Leute sie glauben. Und das ist das, was wir erleben. Und das werden wir heute ja an einigen Beispielen wieder sehen.
Aber ist es nicht extrem, wie weit es schon geht? Also ich meine, wir gehen ja jetzt auf die Ukraine noch ein bisschen ein, an diesem Biden-Skandal, ja? Also das genaue Gegenteil von dem, was eigentlich passiert ist, wird in den Medien kolportiert, permanent wiederholt in Endlosschleife und alle Massenmedien nehmen das Thema überhaupt nicht auf. Ich versuche das
Sie
ständig
nehmen
zu
es auf,
ver...
aber nur die falsche Seite. Sie nehmen es ja auf, aber sie lügen teilweise und lassen vor allem das Wichtigste weg. Das ist ja das Spannende dabei. Das ist, also wie gesagt, es ist wirklich Propaganda in Reinform. Also es ist wirklich offene Lüge. Ja, und die wird ständig wiederholt. Das ist, wie gesagt, es gibt ja sogar Studien darüber, wissenschaftliche, dass Leute, selbst wenn sie wissen, dass etwas unwahr ist, es irgendwann glauben, wenn es nur oft genug wiederholt wird. Das funktioniert. Das menschliche Gehirn ist so. Wir sind auf Herdentrieb und wenn du irgendwas ständig hörst und von allen hörst, dann muss es irgendwie stimmen, auch wenn du eigentlich weißt, es ist Quatsch. Das ist so, das läuft emotional ab. Wir sind ja nun mal soziale Wesen, die sich in ihre Gemeinschaft einfinden wollen, müssen. Weil wir alleine nicht überlebensfähig sind, sondern nur eine Gruppe. Und das funktioniert, so ist unser Gehirn gestrickt.
Ich möchte dazu einen Artikel aufgreifen, der das Ganze ziemlich gut in Worte fasst. Und zwar heißt dieser Artikel, der ist natürlich auch wie immer unten verlinkt, Irrelevante Wahrheit, erst vom 16.10. geschrieben wurde das auf theblockcat.de. In deutscher Übersetzung und es geht im einen darum, wie die Mächtigen uns mit Lügen manipulieren können, ohne dass wir dagegen etwas machen können. Also hier anfangs von diesem Artikel wird Bezug genommen auf ein Buch, ich glaube, es ist ein Buch von 1943, wo ein gewisser Herr Ellsworth Tooney an einen Herrn Keating irgendetwas sagt, und zwar ist das im Zitat: Aber im Unsinn steckt immer eine Absicht. Man muss eine Narretei nicht untersuchen, fragt euch nur, was sie bezwecken soll. Und an diesem Gedanken geht der ganze Artikel weiter. Also es geht dann hier auch um den speziell Ukraine-Skandal mit Joe Biden und seinem Sohn Hunter Biden, die bei dieser Ölfirma da ja eigentlich korruptes Verhalten an den Tag gelegt haben. Und hier wird in diesem Artikel sehr empfehlenswert nochmal auf Russiagate auch eingegangen, und zwar ganz konkret auch über den Hack. Also sprich, das Schlüsselereignis von Russiagate ist ja nach wie vor der angebliche Hack durch russische Computerspezialisten auf dem DNC-Server. Jetzt wird aber hier ganz klar gesagt, 5. Juli 2016, am frühen Abend Eastern Daylight Time, arbeitete jemand an der EDT-Zeitzone mit einem Computer, der direkt bla 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 verbunden war, und jetzt ist das Entscheidende, hat in 87 Sekunden knapp 2 GB an Daten auf ein externes Speichermedium runtergezogen. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Es scheint nämlich so, dass dieser angebliche Hack nicht von extern gekommen ist, sondern von intern, von einem Mitarbeiter der Demokraten selber abgezogen wurde. Und das sagt nicht irgendjemand, sondern das sagen die Veterans for Intelligence, ich krieg's nicht ganz hin, wie die heißen, genau, Veteran Intelligence Professionals for Sanity, also die Veteranen des Militärs oder der Geheimdienste, die professionell sind und die gleichzeitig für Vernunft, also was ist das richtige Wort für Sanity, Thomas? Sanity,
Wahrscheinlich Vernunft, irgendwas zwischen
Vernunft, ja,
Vernunft und
also
Wahrheit, irgendwie so, ja.
ehemalige Geheimdienstmitarbeiter, Profi-Geheimdienstmitarbeiter mit Vernunft, die haben das Ganze analysiert und haben festgestellt, okay, es gab keinen Hack in dieser Sache. Und in diesem Artikel wird dann eben noch weiter drauf eingegangen, bla bla bla. Hier gibt es also ein Russiagate-Narrativ, das sich alles auf diesen Hack, an den angeblichen Hack bezieht. Und hier in dem Artikel steht drin, das möchte ich schnell vorlesen: Die Organisatoren hielten einen Narrativballon 2 Jahre lang über Wasser, nachdem er entscheidend durchstochen worden war, und sie schikanierten Trump endlos. Also das Durchstechen des Ballons war der Mueller-Report. Nicht nur das, sondern auch nach dem Mueller-Bericht und seinem Zeugnisfiasko, dem Eingeständnis, dass die Story haltlos war, glaubt es fast die Hälfte der Bevölkerung immer noch, und die Mainstream-Medien verbreiten es weiter, als ob es wahr wäre, weshalb die Demokraten glauben, dass sie mit einem Versuch, Präsident Trump wegen eines Telefonats mit dem ukrainischen Präsidenten anzuklagen, davonkommen können. Das ist der Grund, warum ich diesen Artikel so spannend finde. Das heißt, das Narrativ ist eigentlich geplatzt. Der Mueller-Report hat Russiagate mehr oder weniger auch ad absurdum geführt. Jetzt haben wir das Gleiche wieder mit Joe und Hunter Biden. Wir haben ja auch einen Artikel schon vorbereitet, wo eigentlich genau drin steht: Hier, es gibt sogar russische Konto, es gibt Kontoauszüge, die belegen, dass Mr. Joe Biden korrupt gehandelt hat. Und das hat er sogar noch selber in einem Interview zugegeben. Und trotzdem, trotz dieser Offensichtlichkeit, dass das alles offen darliegt, passiert nichts in den Massenmedien. Das genaue Gegenteil ist passiert. In Amerika drüben, ich weiß noch, wo ich da jetzt vor kurzem drüben war, es kommt nur dieses Thema. Also es war Anfang Oktober, Ende September, Anfang Oktober. In Endlosschleife in jeder Nachricht kam Ukraine, 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 Ukraine. Und das ist etwas, was für mich zum einen sehr faszinierend ist zu beobachten, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich das nicht ansatzweise nachvollziehen kann, weil wenn wir kleinen Rechercheure hier das alles verstehen und aufdecken können, müssen doch sämtliche Chefredaktionen das auch kapieren, dass das nicht unter der Decke gehalten werden kann. Thomas.
Nö, nö. Sie wissen natürlich auch, also kann ich wieder nur Prost sagen, Sie wissen natürlich alle, dass es gelogen ist, aber solange Sie alle das Gleiche berichten, ist jeder, der sich nicht um die alternativen Medien kümmert, eben, der erfährt es nicht. Es wird unter der Decke gehalten. Ja, ich meine, wie gesagt, wir wollen ja machen, können ja mal einen kleinen Teaser machen hier. Wir wollen ja nächste Woche eine Steinzeit-Sendung aufnehmen, wo wir das Thema mal im Detail beleuchten. Wir haben das ja bei Tacheles mal gemacht in der Sendung, wo du kein Internet hattest schon mal. Das werden wir nochmal aktualisieren, weil ich ja mal nächste Woche bei dir in Leipzig bin. Der Punkt ist, dass die ganze Geschichte von vorne bis hinten im Grunde gelogen ist. Also dieser ganze Ukraine-Skandal jetzt, den wir sehen, ist ja nur die Fortsetzung von der Russland-Affäre, die es nicht gab. Das heißt, wir hatten die Situation, wir machen es jetzt mal ganz kurz, weil wir das demnächst im Detail in der Sondersendung machen. Wir hatten die Situation 2016, dass Clinton, da gab es eine Frau Chapuga in der Demokratischen Partei, das war eine ukrainischstämmige Amerikanerin, deren Job war es einzig und allein in der Ukraine kompromittierendes Material über Trump und seine Leute zu finden. So, und die hat die ukrainische Regierung Unterlagen bekommen über den Wahlkampfmanager von Trump,
Thomas,
Manafort.
sag den letzten Satz bitte nochmal, die Verbindung war gerade etwas schlecht.
Die Chapuga hat, es war eine Frau, eine ukrainischstämmige Frau in den USA, die hat in der Demokratischen Partei den Job gehabt, belastendes Material über Trump zu holen. So, das hat sie bekommen von der ukrainischen Regierung. Die haben Material gegeben über Trumps Wahlkampfmanager, die ist Manafort. Der musste zurücktreten, weil er angeblich Verbindungen zu Russland hatte. So, später stellte sich raus, ist nichts dran. Der hat also in Wahrheit Geld aus der Ukraine gekriegt als Berater und das hat er in den USA nicht versteuert. Also eigentlich alles okay gewesen, außer der Tatsache, dass er es nicht versteuert hat und dafür ist er verurteilt worden. Aber die Geschichte mit Manafort war damals Russiagate. Dann kam hinzu, dass diese E-Mails veröffentlicht wurden aus der Demokratischen Partei, die belegt haben, dass die Demokratische Partei ihre eigenen Regeln gebrochen hat, indem sie Clinton regelwidrig unterstützt hat, um die Vorwahl zu gewinnen. So, und diese Dateien sollen angeblich, das sagen dann die Demokraten, eben ja, von der Demokratischen Partei, vom Server gehackt worden sein, von den Russen. So, und das ist der Punkt. Das, was du jetzt angesprochen hast, diese Veteranen aus dem Militär und dem Geheimdienst, die haben das angeguckt, die Daten, haben gesagt, so schnell kannst du nicht übers Internet hacken. Das hat einer mit dem USB-Stick runtergezogen in 87 Sekunden. Aber diese Nachricht kam nirgendwo. Das heißt, Russiagate war geboren, das war nichts anderes als Vorwärtsverteidigung von Clinton. Den Skandal, dass sie in der Demokratischen Partei die demokratischen Regeln gebrochen haben, der ist nie irgendwo groß aufgekommen, da ist die Parteichefin zurückgetreten, das war's. Und die Medien haben seitdem 3 Jahre lang Russiagate durch die Schlagzeilen gepeitscht. Obwohl von vornherein klar war, da war nichts dran. Manafort hat Geld aus der Ukraine gekriegt, der Server wurde nie gehackt, er wurde ja auch nie vom FBI untersucht. Er hat die Demokraten selbst das Firma angeheuert, die ihn untersucht hat. Und oh Wunder, sie hat genau das rausgefunden, was die Demokraten hören wollten. So,
Die Firma
und
heißt
Müller berichtet.
CrowdStrike, ja,
Ja, genau,
CrowdStrike, ja.
CrowdStrike. Ja. So, und nun ist die Sache die, mit Müller-Bericht ist das Ganze aufgeflogen. Und jetzt müsste eigentlich, wir hatten das ja damals, als das aufgeflogen ist, im April, Mai in der Sendung, da hatte ich ja diese schöne Schlagzeile, die
Ja.
Medien reiten das tote Pferd weiter.
Ich erinnere
Und
mich, ja.
inzwischen, ich habe es damals schon gesagt, da hast du dich geschüttelt, aber ich bleibe bei der Formulierung. Die Medien, die reiten dieses tote Pferd, die sitzen schon wirklich bis zum Bauch in den Eingeweiden von diesem vergammelten, verwesenden Pferd und reiten es trotzdem. Also die hören nicht auf, obwohl an der Sache nichts dran ist. So, und nun ist das Problem, dass bei der Ukraine-Affäre der Biden, der war unter Obama zuständig für die Ukraine und war ständig in Kiew. Und der hat also kaum, dass der Maidan gewesen ist, 2 Monate später seinem Sohn einen super Job besorgt bei einer Gasfirma. Die Gasfirma war im Ziel von Korruptionsermittlungen. Da gab es ganz viele Verfahren. Und der hat sich, der Oligarch, dem die Firma gehört, der hat sich dann Leute geholt. Also den Sohn von Biden, den Stiefsohn von Kerry, den ehemaligen polnischen Präsidenten, die hat er alle in den Vorstand geholt. Die hatten alle von Gas keine Ahnung, aber die hatten super Verbindungen. Und so hat er es geschafft, diese Ermittlungen am Ende einstellen zu lassen. Da hat Biden einen riesen Druck gemacht, weil er den Staatsanwalt, der ermittelt hat, nämlich hat feuern lassen in der Ukraine. Da hat er also gesagt, wenn ihr die Milliarde Hilfsgelder haben wollt, dann schmeißt den Staatsanwalt raus, sonst gibt es die Kohle nicht. Also ne, Amtsmissbrauch und so weiter, alles das, was sie jetzt Trump vorwerfen, hat Biden gemacht. So, und weil Biden nun ein hoffnungsvoller Präsidentschaftskandidat war, sind die Demokraten in die Offensive gegangen und haben jetzt Ukraine-Gate ausgerufen. Nur wenn man da reinguckt, und wie gesagt, wir machen es mal im Detail, das ist jetzt wirklich nur ein kurzer Überläufer, was wir hier machen. Wenn man da reinguckt, dann sieht man Folgendes. Biden Sohn hat $50.000 pro Monat bekommen für einen Job, für den er nicht qualifiziert war. In einer Zeit, als er mit Alkohol und Drogen völlig neben der Spur war, sein Bruder war gerade gestorben, das hat ihn schwer mitgenommen. Der war gar nicht arbeitsfähig, der war dauerstoned, aber kriegte $50.000. So, und dann kommt raus, und jetzt, wie gesagt, da zeige ich nochmal einen Artikel, den haben wir jetzt gar hier in Linkliste, tue ich noch dazu nachher. Da kam dann raus, wo habe ich jetzt diesen Blödsinn hier? Da ist es, glaube ich. Ist das das hier? Ich glaube ja. So, da kam raus, den Artikel habe ich geschrieben, wann war das? 9. Oktober, glaube ich. Da ist dieser Abgeordnete der Ukraine, Andriy Gerkatsch, der ist vor die Presse gegangen und hat eben Dokumente aufgezeigt, die belegen, wie Biden Kohle gekriegt hat. Die Dokumente hat er nicht bloß auf der Presse vorgelegt. Er hat auf Google Drive für jeden zugänglich sind diese Daten. Man kann sie angucken. Hier sind die Kontoauszüge, aus denen zu sehen ist, wie Biden nebenbei über verschlungene Kanäle fast 1 Million Dollar extra gekriegt hat. Insgesamt hat die Firma 16,5 Millionen bezahlt an all diese freundlichen Leute, die sie in den Vorstand geholt hat, damit da nicht ermittelt wird gegen sie. Davon hat Biden 900.000 bekommen, zusätzlich zu dem 50.000 Monatsgehalt. Und das in 1,5 Jahren. Also das heißt, was danach passiert ist, weiß kein Mensch. Es kann weitergegangen sein. Wir haben nur die Zahlen der ersten 1,5 Jahre. Die Zahlen sind, wie gesagt, die Unterlagen sind offen. Die sind am 9. Oktober veröffentlicht worden. Jeder, der Russisch kann, kann sie lesen. Jetzt ist der Typ wieder vor die Presse getreten. Das ist der Artikel, den du, glaube ich, eben gezeigt hast. Und hat das nochmal wieder mitgeteilt und hat gesagt, witzigerweise hat die Staatsanwaltschaft in der Ukraine nicht ermittelt. Also die machen da wieder ein ganz komisches Spiel. Der Selenskyj hat ja in dem fraglichen Telefonat zu Trump gesagt, er wird einen neuen Staatsanwalt ernennen, Generalstaatsanwalt, der dann diese Sachen, ne, Selenskyjs Mann, der dann die Sachen vernünftig in die Hand nimmt. Der Mann wurde ernannt am 30. August. Dann hat er Samstag, Sonntag war danach und dann am Montag, am 2. August war sein erster Arbeitstag und die erste Amtshandlung, die er gemacht hat, war, er hat die Ermittlung eingestellt. So, und dann hat er eine Woche später ein Interview gegeben in der Ukraine, das habe ich, glaube ich, noch nicht mal drüber geschrieben, habe ich gar nicht geschafft, wo er sagte, es gibt gegen Burisma, also gegen diese Gasfirma, gibt es keinerlei Strafverfahren, da ist nichts. Und daraufhin ist der Demokrat wieder, der Abgeordnete wieder vor die Presse gesagt, ja, kein Wunder, dass es da nichts gibt, hat den Brief hochgehalten, das Schreiben. Du hast es mit deiner Unterschrift am ersten Arbeitstag ja eingestellt. Ist ja kein Wunder, dass es nichts gibt. Ja, also was da läuft, ist völlig hanebüchen. In der ukrainischen Staatsanwaltschaft, da ist also eine Frau, die war früher Sekretärin vom stellvertretenden Chef der Antikorruptionsbehörde in der Ukraine. Die hat die US-Botschaft damals in den Zeiten von Biden mit den Informationen versorgt, dass da Korruptionsermittlungen laufen. Und da hat Biden ja durchgegriffen und gesagt, nichts hier mit Ermittlungen gegen die Firma, wo mein Sohn ist, wo wir 1 Million kriegen, da kannst du nicht ermitteln. Hat den Staatsanwalt gefeuert und das ist durchgestochen worden von einer Frau, die Sekretärin vom stellvertretenden Chef der Antikorruptionsbehörde war. Und die wurde jetzt aber Leiterin, also Sekretärin, wurde Leiterin der Abteilung für internationale Kriminalität in der Staatsanwaltschaft Ukraine. Darf jetzt da weiter dafür sorgen, dass nichts aus der Ukraine ans US, an die US-Generalstaatsanwälte kommt, weil da hat sie den Finger drauf. Also ist völlig krank. So, und das verkaufen sie uns nun also als Trump leidet unter Verfolgungswahn oder so. Ich mag den Trump nicht sonderlich, aber was die da jetzt veranstalten mit ihm, das ist einfach nur, ich bin ein bisschen erkältet, darum musste ich mal zwischendurch. Das ist also alles völlig kaputt, was da läuft. Wie gesagt, wir machen darüber ja noch zusammen eine Sondersendung, die wir nächste Woche aufzeichnen. Hoffentlich kommt sie dann auch schnell online. Es ist völlig abstrus. Also man kann sich das, was da in der Ukraine abläuft, mit diesem ganzen Ukraine-Geld überhaupt nicht vorstellen. Dass also kein Buchautor würde auf die Idee kommen, so einen Schwachsinn zu schreiben, weil die Geschichte völlig bekloppt ist. Ja? Man kann sich diese Intrigen ja noch ausdenken, aber dass dann ein Buchautor schreiben würde und die Medien berichten darüber nicht, ja, da hört es auf. Ja? Also die Unterlagen sind da, jeder kann sie einsehen. Aber die deutschen Medien und die haben es alle nicht gesehen. Die schreiben dann immer, ja, Trump verfolgt die Verschwörungstheorie, Biden wäre korrupt. Ja, die Millionen haben sie irgendwie nicht auf dem Zettel. Es ist völlig irre. Es ist völlig irre, was da
Ich
läuft.
versuche mir mein Lächeln zu behalten, trotz allem irgendwie noch gut drauf zu bleiben, aber es ist, wir haben es auch schon so oft erwähnt und immer wieder sprechen wir über die gleichen Themen. Wollen Sie es nicht wissen oder sehen Sie es wirklich nicht? Also es gibt ja diesen gleichgeschalteten Konsens, den jetzt schon viele Autoren quasi aufgearbeitet haben. Ulrich Teusch zum Beispiel oder Paul Schreier, das sind ja wirklich große Denker, die das im Detail analysiert und seziert haben, wie wir verarscht und belogen werden. Und ich habe das auch verstanden und so weiter. Und trotzdem bin ich jedes Mal, wenn ich dann so ein Beispiel sehe, wie das mit der Ukraine, bin ich so überrascht und gleichzeitig geschockt, dass es immer noch funktioniert. Also ich frage mich, was mich oder uns eben unterscheidet von dem profanen Tagesschau-Zuschauer, der das einfach auf sich einrieseln lässt und sagt, gut, ich habe es verstanden, so ist es, der Tag wurde mir nachgerichtet, passt schon mehr oder weniger. Weil das ist ja nicht das einzige Beispiel, was
Gut,
wir haben.
wir haben es ja nun oft genug gehabt, das Thema. Ich meine, der normale Mensch hat einen 8-Stunden-Arbeitstag, Frau, Kinder, Einkäufe, Hobby, weiß ich was, kranke Schwiegermutter und ne, der hat abends nicht die Zeit zu recherchieren. Der guckt die Tagesschau und glaubt, er ist informiert. kannst ihm keinen Vorwurf draus machen, dass der nicht die Zeit hat, wie wir stundenlang da zu recherchieren. So, und was die Medien angeht, ich meine, da guckt ihr doch die Bücher von, wie heißt der Typ noch, der Leipziger Mediendoktor Krüger. Wie heißt das Buch von ihm? Meinungsmacher oder Meinungsmacht, seine Doktorarbeit, wo er aufgezeigt hat, wie das funktioniert. Wie die Redakteure mit den ganzen Thinktanks verbunden sind. Guck dir Ulf Kotter an, der hat es auch aufgezeichnet, gekaufte Journalisten. Das ist alles bekannt. Die sitzen da in Netzwerken und die schreiben das, was die Netzwerke sehen wollen.
Und das ist nicht das einzige Thema. Du hast noch ein anderes Thema rausgekramt. Und zwar heißt es, eine Lüge jagt die andere. Trotzdem darf die Deutsche Welle weiterhin in Russland arbeiten. Also sprich, Deutsche Welle ist ja ein internationaler Sender, der
Nee, nee, nee,
englischsprachig.
stopp, stopp, korrekte Formulierung bitte. Deutsche Welle ist der deutsche Auslandsstaatssender. Das ist per Definition die Bezeichnung.
Deutscher Auslandsstaatssender, also keine kleine Klitsche. Und die sind auch dafür bekannt, eine gewisse Interpretation der Wirklichkeit ha zu haben. Sagen wir es jetzt mal neutral,
Nein, das sagen wir auch nicht neutral. Die Deutsche Welle ist ein, von ihrer Gründung her, musste zurückgehen, Adenauer-Zeit. Adenauer wollte ein Staatsfernsehen machen. Das wurde ihm vom Bundesverfassungsgericht verboten. Dann haben sie diese öffentlich-rechtliche Konstruktion sich ausgedacht, weil in Deutschland eben die Medienvielfalt ja erhalten sein muss, so sagt es das Bundesverfassungsgericht. Aber fürs Ausland darf die deutsche Regierung einen Staatssender haben, der ausschließlich die Sicht der Regierung transportiert. Das hat mit Journalismus nichts zu tun. Das Deutsche Welle ist Propaganda der deutschen Regierung, per Definition, per Gründung, per Vertrag. So, da müssen wir jetzt nicht drum herumreden, das ist Fakt. Also, ne, das ist jetzt nicht, wo wir jetzt sagen, Spiegel könnte ja sein oder nicht sein oder so, weil die sind ja eigentlich frei. Bei der Deutschen Welle ist klar, wozu sie gegründet wurden, es ist klar, wer sie finanziert, es ist klar, was ihre Aufgabe ist. Das ist jetzt diskussionsfrei.
Okay, der internationale Anteil der deutschen Lügenmedien. Okay, bist du damit einverstanden?
Die deutsche Regierungspropaganda ins Ausland. So,
Genau, okay.
wie die deutsche Regierung will, dass die deutsche Sicht gesehen wird.
Und die haben natürlich auch Berichte über Russland und Dependancen da. Und du hast in einem Artikel hier etwas aufgearbeitet. Eine Lüge jagt die andere. Trotzdem darf die Deutsche Welle weiterhin in Russland arbeiten. Du hast jetzt natürlich den Vorteil, dass du die russischen Medien verfolgen kannst und hast deswegen natürlich auch viel mehr Infos wie wir. Was wird denn so recht freimütig behauptet von der Deutschen Welle in Russland? Klär uns doch mal auf, bitte.
Ja gut, also es geht um einen Fall. Wir erinnern uns noch im Sommer an die Demonstrationen in Moskau. Und da hat bei einer der nicht genehmigten Demonstrationen die Deutsche Welle einen Tweet abgesetzt. Warte mal, den kann ich, glaube ich, auch noch zeigen. Warte mal ganz kurz, habe ich den hier mit veröffentlicht? Mal ganz kurz gucken. Nee, habe ich nicht. Muss ich den mal eben suchen. Also auf jeden Fall, die haben einen Tweet veröffentlicht, wo sie ganz klar zur Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen aufgerufen haben. So. Da kann man auch nicht drüber diskutieren. Warte mal, ich habe ihn jetzt gefunden. Ich zeige ihn mal.
Also die Deutsche Welle hat zu einer Teilnahme an einer nicht
hier
genehmigten
ist der Tweet.
Demonstration aufgerufen, ja?
Hier ist der Tweet. Der ist vom, was war das, 27. Juli? Da war eine nicht genehmigte Demo und da hat die Deutsche Welle gesagt: Moskwa wychodzi. So, das ist definitiv und ganz eindeutig eine Aussage.
Heißt das, Mochadi?
Moskwa wychodzi heißt Moskau geh raus, Moskau geh auf die Straße. Also
Okay.
wychodzi ist ein Wort, das hat mehrere Bedeutungen. Wychodzi ist rausgehen, auf die Straße gehen, rauskommen. Ja? Also wenn ich jetzt zu dir sage, wychodzi heißt das, komm raus, kommst du auf die Straße oder was auch immer. So, also in diese Richtung. Das heißt, das war die Losung der Demonstranten, Moskau geh auf die Straße.
Okay.
Oder Moskau geh raus. Und das hat die Deutsche Welle wortwörtlich in ihrem Tweet geschrieben. Und hat also auch die Tweets, ich habe das da analysiert in dem Artikel, hat in ihren Tweets also auch ganz klar Partei ergriffen, also völlig klar Partei ergriffen gegen die Moskauer Stadtregierung, gegen die Polizei, für die Demonstranten. Das war also ganz eindeutig. Und nun haben die Russen gesagt, da gab es sogar im Parlament, gab es Theater, also die haben dann gesagt, eigentlich müssen wir in der Deutschen Welle die Akkreditierung erziehen und aus Russland rausschmeißen, weil das geht ja gar nicht, dass ein ausländischer, also Medien sollen berichten, aber nicht aufpeitschen. Und es geht ja nun gar nicht, dass ein ausländischer Sender sich bei uns einmischt und bei uns zu Demos aufruft. Also man stelle sich vor, RT Deutsch würde in Berlin zu einer nicht genehmigten Pegida-Demonstration aufrufen und sagen, Berlin geh auf die Straße für Pegida.
Oh mein,
Ja,
das kann man sich gar nicht vorstellen, ja, also.
so will man sich nicht vorstellen, was in Deutschland los war. Die Deutsche Welle hat genau das in Moskau getan.
Ja.
So, dann hat die Deutsche Welle behauptet, es wäre ein Zitat gewesen. Nun habe ich aber auch in dem Artikel aufgezeigt, ich kann es auch nochmal zeigen. Also die Deutsche Welle hat gesagt, es wäre ein Zitat gewesen. Nun ist es aber so, dass die Deutsche Welle Zitate in ihren Tweets sehr schön kenntlich gemacht hat, nämlich zum Beispiel hier mit Anführungsstrichen, ne, sieht man. So, das heißt, wenn sie zitiert, ach, jetzt geht wieder da drauf. Das heißt, wenn die Deutsche Welle was zitiert hat, dann hat sie es auch hier wieder, ne, ganz klar hier Zitat, alles mit Anführungsstrichen angegeben. Hier ist ein Zitat von einem deutschen Politologen, der natürlich auch gesagt hat, wie schlimm das alles ist in Moskau. Aber Zitat, Anführungsstriche. Bei dem fraglichen Tweet definitiv keine Anführungsstriche. Es ist kein Zitat, es ist ein Aufruf. Da kann man jetzt nicht dran rumrühren. So, und da hat die Deutsche wieder gesagt, sie hat nie aufgerufen, es war ein Zitat und alles wäre ganz super. Das können sie in Deutschland ja auch behaupten, wo kein Schwein Russisch kennt, Russisch kann und den Tweet nicht kennt. Nur die Russen lachen sich kaputt über die Ausreden. Aber nichtsdestotrotz hat das russische Außenministerium gesagt, und jetzt kommt wieder das, was kein Mensch, der die deutsche Medienberichterstattung kennt, es glauben kann. Die Russen haben gesagt, wir schränken die Pressefreiheit nicht ein und wir lassen weiterarbeiten.
Nochmal der letzte Satz. Wir lassen.
Die Deutsche Welle weiterarbeiten.
Wir,
Es gibt
okay, wir.
keine, hat keine Folgen. Das Ding hat keine Folgen. Ja, also die dürfen genauso weitermachen wie bisher. Und die Deutsche Welle hat dann sogar noch nachgekeilt nach dem Motto, ja, wie hätten sie dann die Russen auch die Pressefreiheit einschränken können und so weiter. Ja, sorry. Also es ist, ne, es ist wirklich nur dreist, was die Deutsche Welle macht. Wie gesagt, nochmal, man stelle sich vor, RT würde zu einer Demonstration von Pegida aufrufen. Zu einer noch dazu nicht genehmigten.
Und wie ist deine Erklärung, dass die russische Seite da so nachlässig oder sagen wir mal großzügig ist, weil die wissen, dass eine riesengroße Medienkampagne danach folgen würde, wenn sie sagen, hey, Deutsche Welle, das läuft hier nicht so gut, wir müssen da anders denken?
Wenn ich den Außenminister Lavrov kennen würde, würde ich ihn gerne fragen. Ich kenne ihn ja nicht.
Weil was die machen hat, ist durchdacht und hat Hand und Fuß und die machen das nicht
Ja,
ohne
also
Grund,
sicherlich,
also.
sicherlich. Also sicherlich ist es natürlich die Überlegung, die Pressekampagne im Westen, wenn sie jetzt die Deutsche Welle verbieten, die wäre natürlich unglaublich. Ja, also sicherlich wollen sie die nicht haben. Andererseits, ja, sie stehen ein Stück weit drüber. Also ich meine, mit der Deutschen Welle ist es ja nicht getan. Die BBC macht den gleichen Blödsinn und Radio Free Europe, also die amerikanischen Staatssender, machen das Gleiche. Wenn sie jetzt die Deutsche Welle aus Russland rauskegeln, ja gut, was haben sie dann gewonnen? Dann machen es andere und sie kriegen noch einen Shitstorm. Also ich weiß es nicht, warum sie es gemacht haben, aber ich kann mir vorstellen, dass da irgendwo die Erklärung liegt. Nur Tatsache ist, wenn RT das in Deutschland gemacht hätte, kannst du ja mal fragen, wie lange die noch hätten. Also es ist wirklich dreist, was die Deutsche Welle gemacht hat. Sie lügt dazu. Sie hätte ja auch sagen können, ja, blöderweise, ne, da hat der Praktikant geschrieben, war aber nicht so gemeint. Haben sie nicht. Sie behaupten sogar steif und fest, nein, das war ein Zitat, wir haben nichts Unrechtes. Das war keins. Ihr habt den Tweet alle gesehen, da ist, ne, sie, Anführungsstriche, Zitat machen sie deutlich, da war kein Zitat. Aber sie behaupten es trotzdem.
Ich würde gerne mal Mäuschen spielen in diesen Redaktionssitzungen oder in den Regierungssitzungen, wenn die sowas besprechen, wenn es darum geht, inwieweit ausländische Medien Einfluss ausüben auf die russische Gesellschaft oder ein falsches Bild der russischen Gesellschaft ins Ausland zeigen. Das wäre sehr interessant, da mal die Hintergründe zu verstehen, warum die so agieren wie in dem Fall. Aber es ist natürlich illusorisch, da werden wir nie reinkommen.
Ja.
Es sei denn, du kriegst irgendwie mal eine Akkreditierung in Kreml. Dann kannst du da mithören.
Ja, das ja, im Kreml, da kriege ich die auch nicht, dann kann ich auch nicht mithören, weil da die Deutsche Welle nicht sitzt. Mal gucken. Ich versuche übrigens, aber ich weiß nicht, ob es klappt. Ich versuche mich zu akkreditieren für die Pressekonferenz von Putin, zur Jahrespressekonferenz.
Wann ist die nächste?
Ich habe, ne?
Wann ist die nächste?
Im Dezember.
Im
Ich habe noch kein
Dezember.
Datum. Ich habe noch kein Datum. Ich habe ja neuerdings eine russische Presseakkreditierung. Ich bin ja jetzt hier, ne?
Moment, zeig's bitte mal richtig rein, so. Oh,
Ich bin ja jetzt russischer Journalist.
Mit Kinngemüse. Oh,
Altes Foto mit Bart noch und so, aber egal. Also ich bin jetzt hier Journalist, ich bin akkreditiert. Das habe ich mir aber mal getan. Mit diesem Ding möchte ich auf die Jahrespressekonferenz von Putin im Dezember. Mal sehen, ob ich einen Platz kriege. Also Tausende, wollen Tausende hin. Ich hoffe, ich bin schnell genug, wenn die Akkreditierung auf der Kreml-Seite öffnen, dass ich schnell
Ich erinnere mich an die letzte. Ich habe da auch bei einer russischen, ich hab, weiß nicht, wo ich es gesehen habe, auf jeden Fall, da so viele Leute drin sind, versuchen die einzelnen Teilnehmer natürlich auch irgendwie besonders aufzufallen,
Ja, das
um eine
wie,
Chance
wie.
zu kriegen, da eine Frage zu stellen. Und mittlerweile hat es so groteske Ausmaße angenommen, dass die sich teilweise richtig verkleiden, also dass sie da mit Maskerade auftauchen oder mit
Ja.
Kostümen und irgendwann schildern, was ganz außergewöhnlich ist. Hast du das schon mal erlebt, wie das da so
Ja, ich war noch
abgeht?
nie da. Ich war noch, ich habe es natürlich, ich gucke es mir immer live an. Wird ja im Fernsehen übertragen. Das ist ein Riesen-Happening. Also wirklich, da sind über 1000 Leute im Saal. Es kommen so ungefähr 60 Fragen in 4 Stunden. Jetzt ist klar, dass da 15, 20 Fragen natürlich für die wichtigen Medien, sowohl die russischen als auch so BBC und so, reserviert sind. Das heißt, das sind 40 Fragen für 1000 Journalisten und da ist ein Riesen Theater im Saal. Das muss eine unglaubliche Stimmung sein. Also ich habe auch Reportagen gesehen, ne, wo dann die Reporter eben vorher da durchgegangen sind, weil wo die Leute auf dem Einlass warten. Das muss ein Riesen-Happening sein. Also es muss affengeile Stimmung sein. Ich bin gespannt drauf. Darum will ich dahin. Das muss lustig sein. Ich glaube nicht, dass sie die Frage stellen,
Also dann
Gottes
bitte ich
Willen.
mal unser
Aber die
gesamtes
Atmosphäre
zu
möchte ich erleben.
ich bitte unser gesamtes Zuschauerkollektiv mal insgesamt die Daumen zu drücken, dass hier im Quantenfeld des Universums alle Wege sich zu einer Akkreditierung für dich bündeln. Ja, also das wäre
Ja, die
wirklich.
Akkreditierung ist dann der erste Schritt. Ich würde ja auch gerne eine Frage stellen, aber gut, die
Oh,
Chance ist
das
so
wäre
gering.
natürlich Thomas Röper.
Ich weiß sogar welche, aber ich sag's noch nicht.
Okay. Das,
Die Frage habe ich schon.
wir haben ja naive Träume. Ja, lass uns einfach
Ja,
träumen. Ja.
gut, also wie gesagt, was jetzt da die Entscheidung ist, warum sie das so getroffen haben, weiß ich nicht, aber lustig war eben noch, ja, das wollte ich noch mal eben zeigen, lustig war, dass die Deutsche Welle natürlich, ne, hier, also das russische Außenministerium hat dann gesagt, sie hätten mit der Deutschen Welle gesprochen und die Deutsche Welle hätte dann zumindest bei dem Treffen verbal zugegeben, dass sie da übers Ziel geschossen sind, dass das ein Fehler war. So, da hat die Deutsche Welle gesagt, um Gottes Willen, ein solches Treffen hat nicht stattgefunden und so weiter und so fort und wir haben auch keinen Anlass, uns für unsere objektive journalistische Arbeit zu entschuldigen und so weiter. Und da ist dann die russische, ich finde die toll, die Frau, die Sprecherin des Außenministeriums, die ist so schön sarkastisch. Die hat dann auf Facebook geantwortet und gesagt, ach so, es gab also kein Treffen. Ah, das Treffen war dann und dann. Hier ist, ne, im Gebäude Außenministerium im Korpus 1, in der Smolenskaja Sinaia Straße in Moskau. Es nahmen die und die Leute teil. Das Treffen begann um 16 Uhr im Büro Nummer 129. Tee und Kaffee wurden serviert. Ne? Gab es auch Kekse? Ja, natürlich, wir haben auch Kekse ausgegeben. So, also, ne, die haut sich auf Facebook, die zieht richtig vom Leder, die Frau, die ist lustig. So, also die. Nicht einmal so ein Treffen hat die Deutsche Welle zugegeben, das offensichtlich wohl stattgefunden hat. Zumal, wenn die jetzt nochmal lügen dazu, ich glaube, dann veröffentlicht das Außenministerium nochmal die Einlassscheine. Weil wenn du in eine Behörde in Russland reingehst, dann musst du am Eingang den Pass zeigen, kriegst einen Passierschein, musst also unterschreiben. Die haben also mit Sicherheit all die Unterschriften von den Redakteuren der Deutschen Welle mit Datum, die da reingelaufen sind, den Passierschein zu kriegen. Also,
Ich habe
was diese
gerade in dem
Lügerei,
Artikel
weiß ich nicht.
noch, Thomas, ich habe da noch was gesehen, und zwar in dem Artikel steht noch eine Zeile drin, wie kann, also von ihr dann eben im Zitat noch, wie kann Deutsche Welle nur so unverschämt lügen? Sie haben sich daran gewöhnt, denke ich. Ich glaube, das ist deren Common Sense. Sie wissen genau, egal was sie behaupten, die kommen damit durch. Ja? Das bringt uns wieder zu dem Eingangsthema, dass keine Lüge so abstrus sein kann, dass sie nicht doch irgendwie geglaubt wird. Ja.
Ja gut, nochmal, die Deutsche Welle ist per Definition kein Journalismus. Die
Ja.
Deutsche Welle ist per Definition Auftragsarbeit der deutschen Regierung. Und zwar nicht des Staates, sondern der Regierung. Ja, das heißt also ganz konkret, aktuell CDU und SPD, was die Deutsche Welle berichtet. So, Ende. Da kannst du jetzt nicht von Journalismus reden und da kannst du auch nicht fragen, was deren Gewissen ist. Die machen Auftragsarbeiten und das ist per Satzung, per Gründung so festgelegt. Also muss man sich jetzt nicht groß wundern. Das ist so, als wenn du die Vereinsseite vom HSV schreibst, warum sie den HSV toll finden. Ja, müssen sie, sind die Vereinsseite. Ja, und die Deutsche Welle muss alles toll finden, was die deutsche Regierung macht. Sie ist die Vereinszeitung der deutschen Regierung.
Beim
So,
HSV wird
muss
es
es
auch
auch
keinen
nicht.
guten Artikel über den FC Bayern München geben.
Nee, sicher nicht.
Glaube ich nicht,
Sicher
nein,
nicht. Den wirst du bei, nee, eher nicht. So. Also von daher,
Ja.
das musst du jetzt keinen wundern. Also die Deutsche Welle als Medium, als Journalismus anzuführen, ist per se Blödsinn.
Du wirst lachen, ich schaue es aber trotzdem ab und zu, weil
Ja,
wegen dem.
natürlich. Ich muss ja auch jeden Tag Spiegel lesen, sonst kann ich drüber schreiben. Aber
Nicht
man muss
nur,
eben künstlich einordnen.
ich schaue, jetzt oute ich mich mal als Nicht-Sportfan, aber ich gucke gerne die Sportsitzung auf der Deutschen Welle an. Da gibt es so eine Runde, wo sie sich über die Bundesliga unterhalten. Das ist, glaube ich, am Sonntag. Und ich lerne gern Englisch, also ich höre gern englische Sendungen. Sendungen an, weil ich eben das Englisch weiter verfeinern möchte. Und da gibt es tolle Sprecher, die sprechen British English, Oxford English. Die haben tolle Kommentatoren, die die Sicht von außen so ein bisschen auf Deutschland haben. Und das interessiert mich vor allem. Ob das jetzt um Sport geht oder nicht, sei jetzt mal irrelevant. Aber in der Sendung habe ich schon ein paar Mal reingezappt, wenn die da über Bundesliga sprechen. Also von dem her gesehen, muss ich sagen, finde ich das sehr interessant. So mal die Meinung der anderen über uns und wenn es nur Fußball ist, zu sehen. Also ich will es jetzt nicht alles schlecht reden, was da kommt. Aber per Definition, lassen wir es mal, es ist ein Propagandasender.
Ja, aber nochmal, also auch die Bild-Zeitung hat eine gute Sportredaktion. Darum geht es doch nicht. Also bei Sport können sie alle machen, was sie wollen, aber bei Politik hört es auf.
Ja, bei Sport ist es auch klar, 2-1, da ist das Ergebnis offensichtlich.
Ja,
Da
und
ist halt.
dann, ja, also ne, Sport ist was anderes. Bei
Ja.
Sport dürfen sie machen, was sie wollen.
Machen wir einen
Und
Haken dran.
Sport interessiert mich jetzt nicht, das
Ja.
ist mir also relativ egal. Ich würde nie auf die Idee kommen, eine deutsche Welle Sportsendung zu gucken.
Warst du nicht auf der WM mit
Moment,
Fußballkarten?
Moment. WM ist alle 4 Jahre, da habe ich Bock drauf.
Ja, okay. Es
Oder aber
ist
doch nicht
ja.
Bundesliga. Also sorry sorry Bundesliga-Fans, nein, ich gucke keinen Fußball.
Was aber auch legitim ist, Fußball zu gucken. Wollen wir nicht abreden, gell?
Um Gottes Willen, du jedem seinem Hobby, wer es interessant findet, ich habe hier eine Bekannte, du wirst lachen, die ist 26, weißt du, wovon die lebt?
Was?
Von Sportwetten.
Von
Die
Wetten.
macht nur, ja, die guckt den ganzen Tag 6, 7 Stunden am Tag Sport, Fußball, kennt alles und macht ihr Geld mit Sportwetten, die geht nicht arbeiten.
Das kann man auch
Also
so machen.
ich will Sport überhaupt nicht abwerten, wollte ich
Ja,
nicht. Ich
ja.
sage nur, mich interessiert es nicht. Also um Gottes Willen. Ne? Also jeder soll gucken und ich finde es toll, wenn jemand da mitjubelt. Ich gehe ja auch gerne hier ins Stadion in Petersburg, weil die Stimmung toll ist. Aber wer da spielt, ist mir eigentlich normalerweise egal. Ich so, oh, Stimmung gut, Tor geil. So. Also von daher, ich bin nur zur WM und zur EM bin ich Fußball begeistert. Alle 2 Jahre bin ich dabei. Die nächste EM, das ist übrigens in Petersburg Spiele. Wir
Ah.
kaufen die nächste. Wenn die Karten, wenn der Kartenvorverkauf losgeht, dann kaufen wir hier für alle Spiele in Petersburg, gehen wir zur EM. Gut, aber wie gesagt, Fußball ist
Gut,
nicht unser
ja.
Thema.
Jetzt
Für mich
verarschen
auch
wir
nur
uns
alle
auch hier.
4 Jahre.
Jetzt schalten die ersten schon wieder weg. Oh Gott, deswegen schalte ich nicht Tacheles ein. Ja, so
Scheiße.
langweilig. Ja. Nee, wir haben natürlich auch andere Themen am Start hier. Und zwar geht es da auch um ein, ach ja, gar nicht so tolles Thema, wenn ich ehrlich bin. Ganz aktuell, einer deiner Artikel: Die Türkei hat mit der Abschiebung von gefangenen IS-Kämpfern in die EU begonnen. Ich fasse es mal in einem Satz zusammen. Die Türkei hat auch etliche syrische Kämpfer in ihrer quasi in Gewahrsam jetzt sozusagen in den Kriegshandlungen der letzten Tage, in den ganzen Auseinandersetzungen. Und die Türkei ist irgendwann draufgekommen, dass das ziemlich teuer ist, wenn man da hunderte von IS-Kämpfern den ganzen Tag durchfüttern möchte. Das heißt, die möchten die entsorgen. Und wo geht's hin? In die EU. Und jetzt lese ich voller Bestürzung in deinem Artikel, dass diese Herrschaften, die da ankommen, aus dem Flieger aussteigen und sich keiner so mehr oder weniger um die kümmert, weil Deutschland hat keine rechtliche Handhabe, die Jungs irgendwie festzusetzen. Kannst du uns das mal bitte genauer erklären, Thomas, was es damit auf
Ja,
sich hat?
also die Türkei hat nicht nur aus dem Syrien-Angriff jetzt, sondern auch schon vorher IS-Kämpfer eingebuchtet. Da waren also einige schon 2 Jahre in türkischen Gefängnissen. Aber bei dem Einmarsch in Syrien haben sie im Kurdengebiet auch noch so ein paar IS-Gefängnisse hops genommen, wo auch wohl einige geflüchtet sind zwischendurch. Aber die Türkei hat jetzt irgendwie über 700 IS-Kämpfer in Gewahrsam.
Wie
Ich glaube,
kannst du die
700
Zahl
sind
nochmal
das.
sagen? 700.
Ich meine 700, ich habe es im
Ja?
Artikel.
Okay, alles klar.
Warte mal, können wir gucken, aber ist egal. Also,
Ich habe es
ich weiß
gefunden.
den
Es
gar nicht.
sind 737 IS-Kämpfer, hast du geschrieben.
Kannst du den
Genau.
ganzen Satz mal sehen? Ist das nur aus der EU oder insgesamt?
Der türkische Präsident hat mitgeteilt, dass 737 IS-Kämpfer mit ausländischen Staatsbürgerschaften in der Türkei in Gefangenschaft seien. Erdogan sagte
Also
dazu,
das
die
heißt,
Türkei sei kein Hotel für ausländische IS-Kämpfer. Ja.
genau, das heißt, der Punkt ist, es sind ja nicht nur Europäer, es sind jetzt nicht alles Europäer. Da sind ja auch Russen bei, Tadschiken und wie sie alle heißen. Das ist ja einer der Gründe, warum Putin in Syrien so aktiv geworden ist, weil er sagte, ne, wenn die in Syrien gewinnen, kommen die zurück zu uns, dann mache ich die lieber in Syrien platt, als dass ich hier auf sie warte.
Okay, ja.
So, und jetzt ist der Punkt der, dass die Türkei sagt, du, da ist einer, der hat einen deutschen Pass, dann sollte er nach Deutschland. Und die kennt jetzt da keine Hemmung, die schickt die los. Die hat also nach Dänemark einen geschickt. Die Dänen waren so freundlich und haben ihn am Flughafen in Gewahrsam genommen und wollen ihm jetzt die Staatsbürgerschaft anerkennen. Dänemark hat jetzt also im Eiltempo ein Gesetz verabschiedet, das allen IS-Kämpfern mit doppelter Staatsangehörigkeit die dänische Staatsangehörigkeit entzieht. Die Deutschen haben solche Gesetze nicht. Und das Problem ist, wenn du jetzt so einen Typ hast, der in Syrien irgendwie, beim IS Leute enthauptet hat und der nach Deutschland kommt, dann ist das ein bisschen schwer mit der Beweisführung. Ja, du bist weit weg, du kannst, die Deutschen haben nicht mal diplomatische Beziehungen mit Syrien, die können da sogar keine Zeugen aus Syrien vorladen, weil sie gar nicht rankommen an die Leute, die haben nicht eine Botschaft da jetzt, glaube ich. Das heißt, die kommen in Deutschland an, die Staatsanwaltschaft hat keine Beweise und dann marschieren die aus dem Flugzeug und sind frei. Das steht in meinem Artikel so nicht drin. Als ich den Artikel Woche, Donnerstag, wo wir heute aufnehmen, und Freitag kommen die ersten Flieger mit IS-Gästen aus der Türkei an. Und der Spiegel hat danach einen Artikel geschrieben und ganz offen sogar mitgeteilt, ja, die kommen tatsächlich an und es gibt keine Handhabe, die Maschinen aus dem Flugzeug sind frei. Das ist der Stand der Dinge.
Ich lese gerade in deinem Artikel noch den Kommentar des dänischen Ministerpräsidenten, der auf Facebook
Nee,
kommentiert
Präsidentin,
hat,
eine Frau.
Mette, genau, Mette Frederiksen, jetzt sehe ich es genau, das ist, ach, die war ja neulich bei Merkel, richtig, ja. Sie sind in Dänemark nicht willkommen. Für Fälle mit doppelter Staatsbürgerschaft haben wir jetzt ein Gesetz, das es uns erlaubt, Ihnen die dänische Staatsbürgerschaft zu entziehen. In jedem Fall sollte die Staatsanwalt prüfen, ob Sie angeklagt werden können. Ja, das sieht nicht so aus, wie wenn das bei uns auch so stattfinden könnte. Warum sind die Dänen da anders drauf wie bei uns?
Ja, die Dänen sind generell anders drauf. Die Dänen haben, das wird ja in Deutschland auch gerne nicht erzählt, zum Beispiel als Merkel 2015 die große Einladung ausgesprochen hat, war Dänemark anders drauf. Die Dänen haben damals in den Flüchtlingslagern Flugblätter verteilt mit der Mitteilung, ihr seid nicht willkommen. Das gab ja in Dänemark den Skandal mit dieser dänischen Zeitung, die irgendwelche Mohammed-Karikaturen hatte, wo dann böse Demonstrationen im Nahen Osten waren. Und da haben die Dänen gesagt, wir sind nicht tolerant mit Intoleranz.
Bitte kannst du es nochmal sagen. Wir
Erstens.
sind nicht tolerant mit.
Mit Intoleranz. So, und das ist also im Grunde, die Dänen fahren da die Linie, dass sie gar nicht so begeistert sind, ne, und auch keine Lust haben, jetzt so viele Flüchtlinge aufzunehmen.
Ich kann den Satz nicht ganz. Versuch das mal ein bisschen mit Fleisch zu füllen, diesen Satz. Wir sind nicht tolerant mit Intoleranz. Welche
Ja, das.
Intoleranz meinst du jetzt gerade?
Ja, die Intoleranz derer, die damals im Nahen Osten gegen Mohammed-Karikaturen in Dänemark demonstriert haben. Das heißt, Dänemark, da gab es eine Jyllands-Posten, eine kleine Zeitung, die hat irgendeine Karikatur gehabt. War geschmacklos, alles okay. Aber es gab, das ist ein paar Jahre her, gab es riesige Demos in Demonstrationen im Nahen Osten, die dagegen protestiert haben.
Okay.
Da gab es auch Morddrohungen.
Also, und
So,
das
und
ist die
da,
Intoleranz,
ja, und da haben
genau,
sie
ja.
gesagt, wenn ihr so intolerant seid, passt ihr nicht in unsere Gesellschaft, da braucht ihr auch nicht kommen.
Okay.
Ja, wenn ihr
Also,
uns so
wenn man sich
scheiße findet, dann.
gegenüber Karikaturen aufregt, dann
Ja,
ist man so
ja.
intolerant, dass das mit deren
Ja.
Werte nicht so vereinbar ist,
So, und dann hat
ja.
Dänemark gesagt, ja gut, wenn ihr uns nicht mögt, braucht ihr nicht zu uns kommen. Also
Okay.
wir mögen euch dann auch nicht. Kann man jetzt so stehen, wie man will, ist ein anderes Thema. Aber der Punkt ist einfach, dass die dänische Regierung da eine ganz andere Linie fährt als die deutsche. Und die haben, wie gesagt, wirklich jetzt im Eiltempo innerhalb von wenigen Wochen ein Gesetz durchgepeitscht, das es ermöglicht, Leuten die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn sie eine doppelte haben und IS-Kämpfer sind. Das heißt, die nehmen jetzt zwar aus der Türkei die Leute an, die dann in Kopenhagen landen, die müssen sie annehmen, aber die gehen in den Knast und dann wird ihnen die Staatsangehörigkeit entzogen und dann werden sie abgeschoben. Und die Deutschen haben das Problem, dass sie solche Gesetze nicht haben und dass sie die Verbrechen, die in Syrien begangen wurden, auch nicht strafrechtlich verfolgen können, weil du hast keine Zeugen, keine Beweise, nichts. Und deshalb kommen die in Deutschland an und rennen frei durch die Gegend.
Aha. Das,
Aha.
ich, dieses Aha ist jetzt gerade etwas schwerer, wie es klingt. Ich wiederhole nochmal. Menschen, die im Knast sitzen, weil sie im Krieg entweder schlimme Dinge gemacht haben oder einfach als Soldat gefangen geworden sind, kommen hierher und werden nicht weiter versorgt, sondern laufen einfach in die Welt hinaus. Ganz profan gesagt.
Ja.
Und in unserer Bundesregierung scheint es niemand richtig zu stören. Ja? Also, weil du schreibst ja auch, in den deutschen Qualitätsmedien wird dieses Problem, das ja auch eine reale Terrorgefahr für Deutschland darstellt, jedoch bestenfalls beiläufig erwähnt. Nachtrag, es gab auch Fragen dazu in der Bundespressekonferenz. Was haben denn die Herrschaften gesagt?
Ja, letztendlich ungefähr das Gleiche. Da kam dann, also es ist 16 Minuten Dünnsinn, was Sie da erzählen.
Okay.
Also das Gleiche in Grün, nach dem Motto, ja, mit unseren rechtsstaatlichen Mitteln und ein bisschen schwierig und im Augenblick prüfen wir mit der Türkei, ob das wirklich Deutsche sind und die Deutsche sind, ja, wir müssen ja Deutsche für Staatsbürger zurücknehmen, die können wir ja nicht abweisen und bla. So. Aber wie gesagt, das Problem ist eben, dass Deutschland ja immer noch in der Anti-Syrien-Koalition drinsteckt Und soweit ich weiß, haben sie auch keine diplomatischen Beziehungen mehr. So. Das bedeutet, selbst wenn du jetzt so einen Typ am Flugplatz eincashst und ins Gefängnis steckst, kannst du nichts machen, weil du aus Syrien keine Zeugenvorlagen kannst. Dazu müsstest du ja eine Botschaft im Land haben, mit den syrischen Behörden zusammenarbeiten und sagen, hör mal, ich brauche den und den als Zeugen für einen Prozess gegen den und den, der bei mir im Knast sitzt. Und weil das nicht läuft, kriegen sie auch keine Zeugen. Also es ist auch nicht abzusehen, dass sich da was ändert. Also die können den Prozess nicht machen, weil sie mit Syrien nicht reden wollen. Sonst könnten sie es zumindest versuchen. Das ist immer noch schwer genug, sowas dann in Deutschland abzuurteilen, was in Syrien im Krieg passiert ist. Aber im Augenblick haben sie gar keine Chance. Die kommen an und sind frei.
Und die Folgegedanken will ich jetzt gar nicht aufgreifen, was das bedeuten könnte für uns alle. Da soll sich jeder seinen eigenen Reim draus machen.
Wir haben doch, die Weihnachtsmärkte sind doch sicher. Wir haben doch jetzt Poller.
Glühwein trinken war
Nein,
früher
es ist schlimm.
entspannter irgendwie, ja.
Es ist schlimm. Also ich hab neulich Bilder gesehen von der Love Parade in den 90ern. Da war ich noch dabei in Berlin.
Was, du warst auf der Love Parade?
Aber na, zweimal,
So
hallo.
richtig mit Humpa Humpa, ja?
Ja, gut, die Musik war nicht so richtig meins, aber die Stimmung war affengeil. Es
Ja.
war einfach nur irre, was da
Wann warst du,
abging.
in welchem Jahr? Kannst du dich erinnern?
Ach, weiß ich nicht mehr, 90er. Keine Ahnung.
Überleg mal genau, weil ich war 97 da.
Kann sein. Ich
Ja,
weiß es
dann
wirklich
waren
nicht.
wir beide gleichzeitig auf.
Gut möglich, gut möglich. Ja. Zick, zick, zick und so. Ja, aber heute gar nicht mehr vorstellbar, dass du mal eben die Innenstadt sperrst für eine
Ja.
Million Menschen, ja, und dann so Party. Das geht gar nicht.
Aha.
Heute müsstest du da überall Polizisten haben und gucken, ob einer einen Sprengstoffgürtel um hat. Also es ist doch völlig krank, was läuft.
Weil wir gerade beim Thema Migration sind, lass uns gleich zu deinem nächsten Artikel gehen. Der hat einen Titel: Gibt es ein Umsiedlungsprogramm für Afrikaner nach Europa? Und wenn man diese Schlagzeile irgendwo in einem Artikel hat, dann gibt es natürlich einen gewissen Beißreflex von verschiedenen Gruppierungen und Leuten, die das alles ganz anders sehen. Also, wie kann man so etwas nur behaupten? Und das ist ja zum Teil rassistisch oder auch fremdenfeindlich, bla bla bla. Also, hier mal vorneweg geschoben. Der Mann, der mir jetzt gegenüber sitzt hier, ist alles andere als fremdenfeindlich und rassistisch. Soweit habe ich ihn kennengelernt. Und trotzdem schreibst du so eine Nachricht. Kannst du mich da mal ein bisschen auf den aktuellsten Stand bringen, was du meinst mit Umsiedlungsprogramm? Wer könnte das geplant haben und wie läuft sowas ab?
Ja, das ist also, wie gesagt, ich habe schon das habe ich auch verlinkt im Artikel, dass die Ursache für den Artikel war ein Video von einem AfD-Abgeordneten, der das behauptet hat. Das Video bekam ich von mehreren Lesern zugeschickt und wenn das so ist, wenn mir 10, 3, 4 Leser schreiben, weiß ich, dass wahrscheinlich 50 bis 100 Leser die Frage auch hatten. Das heißt, ich habe mir das angeguckt, habe recherchiert. Das war einer von meinen komplizierten Artikeln, da habe ich, glaube ich, 6 Stunden lang gesessen an der Recherche. Und das Ergebnis ist folgendes. Es ist also keine Verschwörungstheorie, dass es ein Umsiedlungsprogramm gibt. Auch der Name ist passend, denn in EU-Dokumenten wird es auch so genannt. Also auch beim Bundesinnenministerium. Also es gibt Anordnungen des Bundesinnenministeriums, die ganz offen von einem solchen Programm reden. Das werde ich auch kurz zeigen. Und zwar haben wir hier zum Beispiel in diesem Absatz, ich habe es alles verlinkt, könnt ihr alles nachlesen. Wir haben also zum Beispiel, warte mal, wo war das jetzt hier? Nee, das war es nicht. Wo war das? Hier ist es. In diesem hier. Anordnung des Bundesinnenministeriums für Bauernheime, bla, für das Resettlement-Verfahren in den Jahren 2018 und 2019 zur Aufnahme bestimmter Flüchtlinge und so weiter und so fort. So, Resettlement ist Englisch. Die sind anscheinend zu schüchtern, das Ganze auf Deutsch zu schreiben, aber Resettlement ist Umsiedlung. Ende der Diskussion. Das steht also in deutschen Anordnung vom deutschen Bundesinnenministerium so drin. Man kann die Anordnung lesen, da steht alles drin, wie viele und unter welchen Bedingungen und welche Art und warum und nicht. Also es ist wirklich alles ganz offen. Gewachsen ist das Ganze auf der EU, denn die EU-Kommission verfolgt diesen Gedanken schon länger. Und auch bei der EU-Kommission kann man also sehr offen lesen, ich zitiere, die Kommission stellt heute, das ist also hier von 2017, die EU stellt heute aufbauend auf den bisherigen Erfolgen eine Reihe neuer Initiativen in Schlüsselbereichen vor, ein neues Neuansiedlungsprogramm für mindestens 50.000 Flüchtlinge und Pilotprojekte für legale Migration. So, das ist nicht von mir, das ist noch nicht mal von mir falsch übersetzt, das ist Copy-Paste von der deutschen Ausgabe der EU-Seite. von der EU-Kommission. Das ist also jetzt, wie gesagt, wer euch erzählt, Umsiedlung, Neuansiedlung von Afrikanern in Deutschland, das wäre eine Verschwörungstheorie. Nein, die Links sind hier. Es sind offizielle Dokumente aus dem deutschen Innenministerium und aus der EU-Kommission. Also wir müssen also nicht darüber reden, ob es das gibt. Das gibt es. Oh. Deshalb habe ich den Artikel geschrieben, weil die Frage ist ja am Ende, warum wird das so geheim gehalten? Warum wird, wenn ich jetzt sage, es gibt dann Umsiedlungstheoretiker, was ich ja nicht bin, wenn es gleichzeitig aber im Bundesinnenministerium wirklich so in Arbeitsanweisungen steht? Also das heißt, es wird sehr unter den Teppich gehalten. Und wenn man genau hinguckt, dann stellt man fest, die EU hat also, will also 50.000 Flüchtlinge holen, Deutschland nimmt davon 10.200. Die also ganz legal in Afrika sich melden können, in irgendwelche Sammelzentren und dann da ihre Dokumente einreichen. Und wenn der Staat sie gut findet, dann werden sie nach Deutschland geflogen. Der Grund war, warum diese Programme entstanden sind, war, dass die EU sagte 2015, oh, oh, Flüchtlingskrise. Oh, die Menschen ertrinken im Mittelmeer. Oh, oh, wie schlimm. Was ja auch wirklich schlimm ist. Wir müssen da was tun. Also haben sie ja damals gesagt, wir müssen in Afrika so kleine Lager einrichten, wo man das dann, wo die Leute in Afrika schon ihre Dokumente einreichen können, damit sie eben dann in Afrika einen Bescheid kriegen und nicht übers Mittelmeer schwimmen müssen, wobei sie ertrinken können. Also eigentlich eine humanitäre Idee. Nun hat das erste Programm ging um 20.000, glaube ich, Flüchtlinge, 23.000 sind am Ende gekommen. Wir haben aber Millionen Flüchtlinge in der Türkei, 3,6 Millionen. Wir haben in Libanon Flüchtlinge, in Libyen und so weiter. Also wir reden von Millionen von Flüchtlingen. Und dass jetzt, dass die EU da 20 oder auch 50.000 nimmt, dürfte den Druck auf den, also in diesen Lagern kaum mindern. Das ist einfach Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt, das war so ein, für das Publikum, für die Presse, waren das schöne Meldungen. Ja, wir machen solche Programme, weil wir ja den Druck mindern wollen und den Flüchtlingen, die nicht mehr die Gefahr aufbürden wollen, übers Mittelmeer zu schwimmen, die können ihre Dokumente vor Ort einreichen und wenn sie dann asylberechtigt sind, fliegen sie selber nach Deutschland oder nach Europa. Tolle Idee, sehr human, aber wie gesagt, eher eine Presseente, denn wie gesagt, von der Zahl her hat das nichts gebracht. Ne? Also bei Millionen Flüchtlingen, ob du da 50.000 holst oder in Hamburg fährst und sagst, Kartoffeln um, ist völlig egal. So, aber wie man dann weiterlesen kann, interessanterweise in diesem Artikel, ich muss das jetzt eben suchen, gibt es dann auch noch andere Dokumente. Ich weiß gar nicht, ob du davon gehört hast. Du kennst ja die amerikanische Green Card, ne?
Mhm, ja.
So, in Europa gibt es eine Blue Card. So, und die Blue Card, wo habe ich das hier im Artikel? Das war hier unten irgendwo. Da muss ich gleich mal suchen. Also auf jeden Fall, im Artikel ist irgendwo das noch drin. Wenn du dann guckst auf die Dokumente in der EU über die Blue Card, dann wird es richtig spannend. Weil dann stellst du fest, dass all die Zahlen, die genannt wurden, sind bei dem humanitären Programm, sprich 50.000 Flüchtlinge, die EU-Kommission fördert das mit 500 Millionen Euro. Das heißt, jeder EU-Staat, der einen Flüchtling davon aufnimmt, kriegt 10.000 Euro Spritze aus Brüssel. All die Zahlen sind Teil der Blue Card. Das ist, geht also gar nicht um das Humanitäre, sondern es geht um die Blue Card. Und die Blue Card soll Arbeitskräfte nach Deutschland und nach Europa holen. Das heißt, die EU fördert die Anwerbung afrikanischer Arbeitskräfte, die sie jetzt in Flüchtlingslagern rekrutieren.
Also wenn ich das jetzt in einem Satz packe, ist es eigentlich per se nichts Schlechtes, wenn qualifizierte Menschen mit einem ethisch-moralisch funktionierenden Kompass hierher kommen und sich in das Land integrieren und helfen in dem Land und sich auch wohlfühlen und das zu machen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit und das werden die meisten Leute auch so sehen. Es gibt aber Wahrnehmungen in der Öffentlichkeit, ich drücke mich bewusst so neutral aus, ja, dass das Ganze nicht immer so läuft, wenn man sich zurückerinnert an 2015 von 10.000 Männern, die Leuten, die hier am Zug ausgestiegen sind, am Bahnhof, ich bin da vorbeigelaufen, waren 85% junge Männer, ja, sagen wir es jetzt mal so. Und das ist die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, vor allem was in den letzten Jahren seit 2015 auch passiert ist. Und weil das die Verantwortlichen auch wissen, dass diese Programme nicht so wohlwollend aufgenommen werden, gibt es jetzt sogar eine neue Initiative, wie du geschrieben hast in deinem Artikel, dass die EU jetzt also alle Mitgliedstaaten auffordert, gegen gewisse Hate Speech im Internet vorzugehen, dass also, und das geht sogar noch weiter, dass man also, du kannst es vielleicht in eigenen Worten gleich nochmal sagen, dass man sich also pro Migration äußern sollte? Oder kannst du es vielleicht mal in deine Worte packen, den ganzen Artikel, was das mit diesen Aufforderungen der EU ist?
Ja gut, das andere ist, das geht um ein Dokument aus dem EU-Parlament über Grundrechte für Menschen afrikanischer Herkunft. Das hat also auch, das ist auch in dem Video von dem AfD-Mann, wo ich auch gedacht, das kann nicht sein, aber es ist wirklich, das ist alles da. Ich habe 6 Stunden recherchiert für den Artikel. Und ihr seht das, also ich habe alle Dokumente verlinkt, das ist alles da. Und sogar auf Deutsch. Ich musste also kaum irgendwas übersetzen. Das kann man wirklich im Original lesen. Ja, es gibt also tatsächlich eine Aufforderung des EU-Parlamentes für die Grundrechte von afrikanisch-stämmigen Menschen, damit sie nicht diskriminiert werden und so weiter. Die Liste ist ewig lang, was da alles gefordert wird. Und ich frage mich immer, und das, ja, also für mich ist es Rassismus, wenn ich jetzt sage, afrikanische Menschen haben andere Grundrechte als Europäer. Ja, also wir haben doch in Europa die Europäische Menschenrechtskonvention, wir haben unsere Gesetze europäisch, wir haben die deutschen Gesetze, Grundgesetz, da sind die Menschenrechte ausreichend geregelt. Da ist klar geregelt, welche Rechte wir alle haben. Und da ist auch geregelt, wenn jemand diskriminiert wird, gibt es Antidiskriminierungsgesetze, es ist alles geregelt. Das heißt, ich frage mich, warum braucht es gesonderte Grundrechte? Ja, also ich verstehe es nicht. Das ist für mich Rassismus. Früher gab es gesonderte Rechte, da hatten die Sklaven keine Rechte oder in der Rassentrennung hatten sie weniger Rechte oder in Apartheid in Südafrika hatten sie weniger Rechte. Das war Rassismus. Jetzt bekommen sie anscheinend mehr Rechte und das ist auch Rassismus, in meinen Augen. In meinen Augen. So, und
Thomas?
ich verstehe es so ein bisschen nicht, warte mal ganz kurz. Der Punkt ist nämlich, was sie dann, also sie geben wirklich ellenlange Hinweise. Ich habe nur 3 rausgenommen aus der langen Liste. Und besonders spannend finde ich den Hinweis mit dem Hassverbrechen. Das heißt, es gibt jetzt also tatsächlich, das EU-Parlament hat beschlossen, man müsste gegen Hassverbrechen vorgehen. Also neuer Straftatbestand. Das heißt, wenn jetzt jemand einem Schwarzen, einem afrikanischen Menschen afrikanischer Herkunft, so heißt es ja, etwas antut, dann wird nicht bloß die Tat bestraft, also sprich Körperverletzung oder was auch immer, sondern dann wird auch noch, soll auch noch geguckt werden, ob er eventuell was gegen Schwarze hat oder gegen Afrikaner. Und wenn ja, ist das straferschwerend, ist ein eigener Straftatbestand.
Ich habe diese entsprechende Stelle bei dir im Artikel gefunden, wo du genau darüber sprichst. Also das ist am Schluss, das ist diese Forderung, die du selber als Diskriminierung von Europäern siehst, wie du das hier beschreibst. Also hier, das Europäische Parlament fordert die Mitgliedstaaten auf, in Bezug auf Hassverbrechen wirksame Gegenmaßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Untersuchung von Motiven der Voreingenommenheit bei Straftaten aufgrund der Rasse oder der nationalen oder ethnischen Herkunft. Fordert sie ferner auf, dafür zu sorgen, dass Hassverbrechen gegen Menschen afrikanischer Abstammung erfasst, untersucht, verfolgt und bestraft werden. Zitat Ende. Und hier unten.
Ganz kurz, das Zitat
Ja.
ist ja nicht von mir, ne?
Ja.
Also das ist aus dem EU-Dokument. Das ist jetzt nicht mein Text, wenn ich das richtig sehe, ne? Was hast du zitiert?
Genau, und vor allem den Gedanken, den du hier hast, das fände ich so interessant. Und zwar, Hassverbrechen wäre ein ganz neuer Tatbestand. Dagegen habe ich nicht einmal etwas, da ich gegen jede Form von Rassismus bin. Nur so, dann sollte der Straftatbestand Hassverbrechen für alle gelten. Wenn also ein Mensch afrikanischer Abstammung einen Europäer verletzt und dann herauskommt, dass der Täter gegen Europäer voreingenommen ist, sollte auch das als Hassverbrechen geahndet werden. Also du kritisierst quasi den unterschiedlichen Standard, den man da betrachtet, oder? Das
Ja,
also.
wobei ich aber dann auch im nächsten Satz noch geschrieben habe, das war ein Scherz. Der Scherz war nämlich folgender. Ich bin dagegen, dass man jemanden für das Motiv bestraft. Also für die Tat, ja.
Ja, das
Ja,
kommt
wenn
auch so
jemand
durch.
jemanden
Das
verletzt,
sieht man auch so in deinen
ja,
Gedanken. Das ist schon klar, ja.
egal wer, wenn jemand jemandem anderen was tut, dann gehört das bestraft. Aber jetzt noch zusätzlich zu sagen, jetzt bestrafe ich aber was ich, ein blaues Auge oder einen gebrochenen Arm härter, wegen des Motives, ja, wo kommen wir denn dahin?
Ah, ich verstehe, was du
Ja,
meinst,
also
ja.
die Strafe ist, der gebrochene Arm ist passiert und dafür wird einer bestraft. So. Aber dann noch zu fragen, warum, und wenn du jetzt irgendwie irgendwen nicht magst, wirst du härter bestraft, die Kinder. Ne? Also
Ich fasse
letztendlich.
es mal in einen Gedanken zusammen. Die EU
Ja?
plant ein Umsiedlungsprogramm für Afrikaner nach Europa und da
Nein,
das.
sie plant es nicht, sie führt es schon
Die
durch.
führt es schon
70.000
durch und da die
70.000
natürlich
Flüchtlinge.
wissen, dass das nicht wohlwollend aufgenommen wird durch viele Dinge, die damit einhergehen, in den letzten Jahren, müssen wir jetzt nicht alles aufklären, weil die wissen, dass es nicht wohlwollend aufgenommen wird, bereiten die jetzt schon im Vorfeld Gesetze vor, die das, wenn man das kritisiert, schon als Hassverbrechen sehen. Kann man das so in etwa sehen, ja?
In grob ja, und es geht
Ja.
noch weiter. Sie wollen auch den Schulunterricht ändern. Das heißt also, sie wollen jetzt auch, das habe ich da zitiert, dass in den Schulen jetzt eingeführt wird, also mehr Unterricht darüber, wie böse die Europäer sich in Afrika benommen haben, und so weiter und so fort. Und das habe ich hier. Warte mal, ja, hier ist es. Seht ihr schon, ne? Das Europäische Parlament legt den Mitgliedstaaten nahe, die Geschichte Menschen afrikanischer Herkunft in die Lehrpläne aufzunehmen und eine umfassende Sicht auf die Themen Kolonialismus, Sklaverei zu bieten, wobei historische und gegenwärtige negative Auswirkungen auf Menschen afrikanischer Abstammung anerkannt werden und dafür sorgen, dass das Lehrpersonal dafür ausgebildet ist und so weiter und so fort. So, also es geht um die Lehrpläne. Das heißt, es wird wirklich komplett propagandistisch vorbereitet. Und ich frage mich aber ernsthaft, Sklavenhandel, Kolonialismus, das waren Briten, Niederländer, Franzosen, Portugiesen, Spanier. Das waren die Kolonialmächte. Das war nicht Dänemark. Das war auch nicht Deutschland. Deutschland hatte 30 Jahre eine kleine Kolonie, das war alles. Und da war der Sklavenhandel schon vorbei. Das waren nicht die Polen. Das waren nicht die Ungarn, nicht die Bulgaren, nicht die Rumänen, nicht die Finnen. Die Griechen. Warum sollen die jetzt für die Kolonialverbrechen entschuldigen sollen und schuldig fühlen sollen, die sie gar nicht begangen haben? Verstehe ich nicht. Und was ich auch nicht verstehe, wenn wir uns Amerika ansehen, da haben die Spanier und auch die Engländer, aber vor allem die Spanier und Portugiesen, unglaublich viel schlimmer gewütet als in Afrika. Da haben sie ganze Völker ausgerottet. Das haben sie in Afrika nicht gemacht. Warum haben wir jetzt nicht solche verständnisvollen Appelle aus dem EU-Parlament zu Indianern, also zu Ureinwohnern Amerikas? Warum haben wir das nicht gegenüber Indern, die von den Briten enorm ausgebeutet wurden? Warum haben wir es nicht gegenüber Chinesen? Briten haben zwei Kriege geführt, um den Chinesen, also die hießen ja auch so, Opiumkriege, weil sie das Opium aus Indien in China verkauft haben, um aus China der Seide und Porzellan zu importieren. Und das wollten die Chinesen nicht. Da haben die Briten zweimal Krieg geführt und die Chinesen gezwungen, das Opium zu importieren. Da sind Millionen Menschen an Drogen verreckt in China, weil die Briten diesen Opiumhandel durchgedrückt haben. Mit zwei Kriegen. Warum haben wir jetzt keinen solchen Aufruf im EU-Parlament über die Chinesen? Also, es ist so offensichtlich, dass es hier nicht um Humanitäres geht und nicht um geschichtliche Wahrheit. Es geht wirklich nur darum, den Boden propagandistisch zu bereiten für diese Umsiedlung. Und ja, es ist eine Umsiedlung, das Bundesinnenministerium nennt es so, Resettlement. So, nochmal, ich bin selbst Ausländer. Ich lebe im Ausland. Also mir
Jeder
Ausländerfamiliär
ist
vorzuwerfen, ist nicht so
Ausländer
schlimm.
in
Ja,
192 Ländern auf der Welt,
nein, du
weißt
lebst in deinem eigenen
du?
Land. Du bist nur im Urlaub Ausländer. Ich, ne? Ich
Ja.
bin mein ganzes Leben lang Ausländer. Aber der Punkt ist ein anderer. Warum? Wird so etwas gemacht, und das kann ja einer gut finden und ein anderer schlecht. Aber warum wird das so unter dem Deckel, unter der Decke so heimlich gemacht? Ja? Das kann ja einer gut finden, kann ja sagen, Multikulti ist super, ich will viel mehr Afrikaner in meiner Stadt. Ist alles gut, freie Meinung. Aber warum heimlich? Warum der die Begriffe aus dem Bundesinnenministerium zitiert, aus den Anordnungen des Bundesinnenministeriums, wo Umsiedlung drinsteht, Resettlement, warum ist der Verschwörungstheoretiker? Ja, das ist der Punkt, den ich. Sie sollen es doch offen machen. Eine offene Diskussion. Liebe Deutsche, wir müssen das jetzt tun. Lass uns darüber diskutieren. Und so weiter und so fort. Pro, Kontra, bla. Nein, findet nicht statt. Wir hüpfen freitags fürs Klima und hinter den Kulissen werden solche Anordnungen geschrieben. Also die Öffentlichkeit wird abgelenkt.
Ich versuche gerade die Motivation herauszufinden, also die wahre Motivation von diesen ganzen Maßnahmen. Gibt es natürlich auch verschiedene Spekulationen und
Will ich gar nicht rein, will ich gar nicht rein,
ja,
gibt es
ich
Möglichkeiten,
versuche
aber.
nur so deren Denke zu nachzuvollziehen, weil ich meine, dass die versuchen, diese Kampagnen öffentlichkeitswirksam zu verkaufen, das kann ich verstehen, ja. dass sie es aber so auf so eine linke Tour machen, weißt du, so, dass man dann das auch noch mit Hassverbrechen in Verbindung bringt, das gefällt mir nicht so gut, wenn ich ehrlich bin, ja.
Ja, die ganze Sache, also wie gesagt, wenn es ehrlich gemacht würde, man könnte ja, ne, wie 2015 haben sie gesagt, oh, wir müssen jetzt und so weiter und so fort, die stehen vor der Tür, das war dann öffentlich, konnte man gut oder schlecht finden, da gab es sicherlich viele Diskussionen in Deutschland, aber das war zumindest offen. Gut, es war nicht offen, wo es herkommt, dass das natürlich vorher auch geplant war, weil sie ein Jahr vorher die Finanzierung der Lager eingestellt haben. War klar, dass sie nach einem Jahr, dass sie ein Jahr später kommen. Aber egal, aber es, diese Heimlichkeit. Wie gesagt, ich will keinem reden, das könnt ihr gut finden, wenn ihr wollt. Könnt ihr schlecht finden, wenn ihr wollt. Meinungen sind frei. Aber dass die es so heimlich machen. Ich habe 6 Stunden für diesen blöden Artikel recherchiert, weil ich mir eben nicht diesen rechtsradikalen Verschwörungstheoretiker-Vorwurf anhören möchte. Alles, was ich da geschrieben habe, sind Zitate und die Originaldokumente sind verlinkt. So. Und jetzt kann das einer gut finden,
Möge
andere
sich
schlecht
jeder
finden.
sein Bild draus
Ja,
machen,
es geht mir nur darum, es geht mir um die Wahrheit. Ich habe gezeigt, was wahr ist. Und das kann dann, da kann ja jeder so seine Meinung zu haben, wenn er will. Lest den Artikel, lest die Dokumente.
Weißt du, wenn man sich kritisch äußert gegenüber der Migrationspolitik, wenn man sich kritisch äußert zu diesen Zuständen, wie wir sie haben, wird man immer gleich in eine gewisse rechte Ecke geschoben oder auch als fremdenfeindlich bezeichnet. Also ich kann es für mich nur sagen, ich bin alles andere als fremdenfeindlich. Ein kleines Beispiel. Ich will mich jetzt gar nicht selber loben, aber ich hatte neulich in München, ich war an einem großen Elektronikmarkt in München, ich will die Marke jetzt gar nicht sagen, und habe einen Taxifahrer gesehen, der versucht hat, einen Monsterfernseher, so einen Flachbildschirm, verpackt in seinem in sein Mercedes-Taxi einzuladen. Ich habe gesehen, dass er Schwierigkeiten hat und habe ihm dann einfach geholfen, das einzuladen. Habe gleich gesehen, das Ding ist viel zu groß, 55 Zoll, das passt auf keine Rückbank. Und wir haben es ein bisschen versucht, dann habe ich gesagt, da muss das halt auspacken, aber geht nicht, neues Ding und so weiter und so fort. Dann habe ich ihn angeguckt, so, er war mir irgendwie sympathisch, ein junger Mann, vielleicht Ende 30, 40 oder so, ein Afrikaner, aber spricht gut Deutsch. Und dann habe ich ihm gesagt, einfach, du pass auf, wo muss denn der hin? Ja, gleich hier in die Nähe. Ich sage, pass auf, ich habe ein Audi, ich klappe die Sitzbank um, ich fahre ihn dir schnell nach Hause. Und ich bin dann, ich hatte Zeit, ich habe ihn nach Hause gefahren, das hat für mich 20 Minuten gedauert. Der hat seiner Frau gar nicht beschreiben können, wie er sich gerade fühlt, dass jetzt jemand ihm geholfen hat, diesen Fernseher dahin zu fahren. Für mich war das nur eine Kleinigkeit und das mache ich sowas oft, weil ich finde, Menschsein heißt Menschsein, egal welche Rasse oder welche Kultur. Ich würde das mit einem Araber machen, mit einem Chinesen, mit wem auch immer. Wenn ich sehe, da hat jemand Hilfe, dann helfe ich dem auch gerne. Also ich bin wirklich. Wie sagt man da, dass man dem Menschen gegenüber positiv eingestellt ist? Ja, also.
Ja, ich muss das mal sagen. Also kurz eingerätscht, keines Not für dich. Wenn mich Leute fragen, oh, wie ist denn so der Robert Stein eigentlich wirklich, dann sage ich immer, der Mann ist die Empathie in Person. Das ist tatsächlich so. Das muss man mal sagen. Du bist wirklich irgendwie immer der überall mitfühlt und so weiter. So habe ich dich jetzt ja inzwischen ein Jahr lang schon
Ja, und ich will mich
kennengelernt.
jetzt gar nicht loben, sondern ich habe das
Nee,
einfach
ich sage mal, es
gesehen.
ist wirklich so. Es ist jetzt auch, ich sage nur, das ist wirklich, du bist so. So habe ich dich kennengelernt. Das ist eine Geschichte von dir, höre ich die, glaube ich, sofort.
Ich war halt, wie hätte ich mich gefühlt? Shit, ich muss das Ding transportieren, das passt nicht rein. Und ich hätte mich so gefreut, wenn plötzlich jemand kommt und sagt, hey, komm, kein Ding, 10 Minuten Fahrt, ich fahre dich dahin und so. Ja? Und das habe ich gemeint mit diesem, man kann pro Mensch sein, ja, in seiner Art komplett durch und durch und trotzdem das, was hier passiert, kritisch betrachten. Und das, was wir seit 2015 haben, jemand, der das nicht erkennen kann, dass das hier alles schief läuft und dass da auch gewisse Programme gesteuert sind, wer das nicht erkennen kann, lebt mit dem Kopf im Sand, ehrlich gesagt. Das ist meine Wahrnehmung einfach. Man sieht doch die ganzen Probleme, wie sich unsere Gesellschaft verändert hat, mit den Parallelkulturen, mit den Parallelgesellschaften, mit den No-Go-Areas, mit dem Anstieg der Kriminalitäten und so. Das alles zu negieren, würde ja bedeuten, man guckt überhaupt nicht um sich herum, was da eigentlich passiert. Und man liest nur, man sieht nur Deutsche Welle und Süddeutsche und so weiter. Das ist
Ja,
naiv.
und
Das ist naiv, so etwas zu behaupten. Ja?
ja, aber gut, ich meine, die Propaganda läuft ja so. Ich meine, der Spiegel hat ja sogar eine eigene Rubrik, wo irgendein Syrer dann einmal seine Erlebnisse aus Deutschland schreiben darf. Alles gut und schön. Und ich bin ja auch der Letzte, wie gesagt, was dagegen hat, Leuten in Not zu helfen. Die Schwierigkeit ist eben wirklich, ich habe das also ich, mal anders. Mich fragen manchmal Leute, warum ich das so kritisch sehe. Und dann sage ich immer, also bei mir ist eigentlich mein Ratgeber ist Mathematik. Ich komme aus der Wirtschaft und irgendwie sind Zahlen helfen mir immer sehr. Und wenn ich dann sehe, dass Deutschland in den Nachkriegsjahren Gastarbeiter geholt hat, über 10 Millionen Menschen und davon 1, Keks Millionen Türken. Die ganzen Portugiesen, Spanier, Italiener, Griechen, Jugoslawen sieht man nicht mehr. Die sind entweder nach Hause gegangen, wenn sie jetzt nicht mehr gebraucht wurden, oder sind integriert. Die einzigen, wo es nicht geklappt hat, war diese Million Türken. Ne, da haben wir, also bei vielen hat es geklappt, um Gottes Willen. Also es ist ein kleiner Teil, aber es gibt diesen Teil. Wir haben türkische Viertel, wo das mit der Integration schwierig ist. So, natürlich sind viele integriert. Ich will also um Gottes Willen niemand auf die Füße treten. Und wahrscheinlich ist sogar die Mehrzahl integriert. Darum geht es gar nicht. Aber wir haben dieses Problem durchaus. Und das sind 1 Million Menschen, die innerhalb von 18 Jahren gekommen sind. Die wir jetzt inzwischen, die Programme wurden Anfang der 70er eingestellt, das ist demnächst 60 Jahre her, 50 Jahre her. Auch 50 Jahre später sind die nicht voll integriert. Und jetzt haben wir über 1 Million in einem Jahr geholt und Merkel sagt, wir schaffen das. Und damals sind die gekommen, die sind gekommen, hatten Arbeitsplatz, Wohnung, alles. Heute kommen die und sitzen in Lagern und wissen nichts mit sich anzufangen. Das sind arme Schweine, die Leute. Wirklich arme Schweine. Aber wie soll das funktionieren? Das ist für mich mathematisch nicht drin. Die Kulturen sind zu verschieden, das sehen wir in jeder westdeutschen Stadt mit ihrem türkischen Viertel. Das ist ein ganz Problem. Wie soll das funktionieren, wenn wir jetzt noch 1 Million mehr davon holen, die auch so eine andere Kultur haben?
Ich möchte nur den Begriff arme Schweine revidieren. Das passt nicht. Ich weiß, was du meinst damit.
So,
Ja,
okay.
ich weiß, was du meinst, aber in dem Fall ist es wirklich nicht angebracht, das so zu bezeichnen. Also das sind Menschen, die in prekären und verzweifelten Situationen sitzen. Die sind Opfer dieser ganzen Kriegspolitik, dieser ganzen
Ja,
Wirtschaftspolitik. Die sind hierher
das ist das, was ich
gekommen.
meine.
Viele sind hierher gekommen in der Hoffnung, dass es ihnen besser geht wie in dem Land, wo sie herkommen. Da ist alles nichts dagegen zu sagen. Nur muss man sich anpassen. Und diesen Gedanken, den du gerade aufgegriffen hast, ich habe viele türkische Freunde. Ich bin in einem Umfeld wach geworden. Ich habe mindestens 2 Dutzend Türken, mit denen ich meine Jugend und Kindheit verbracht habe. Der ist wie ein Bruder für mich, Ali. Ja? Also, wie gesagt, ich habe da keine Berührungsängste. Aber ich weiß, dass sein Vater und dem seine Verwandten, Onkel und Tanten, die gehen in ein türkisches Café. Die gehen nicht in eine deutsche Kneipe. Und das habe ich schon so oft erlebt. Es gibt gewisse Ressentiments der Kulturen gegenüber und die werden sich nie vermischen. Wenn du nach China gehst, in San Francisco, gibt es auch Chinatown, ja, so ein Little Italy und so weiter. Man gesellt sich immer gerne zu seinesgleichen. Und jetzt driften wir natürlich total ab in dieses Thema, aber der Irrglaube der Politik, dass wenn die genügend Menschen hierher kommen, die sich auch assimilieren werden, das wird nicht stattfinden. Das ist an der Realität vorbeigedacht. Ich kenne genügend Beispiele, wo es geklappt hat. Ich gehe gerne in türkische Bars, Pizza, Kebab, was auch immer. Aber das ist nicht die Regel. Das ist nicht die Regel.
Ja, und selbst wenn es die Regel ist und das andere die Ausnahme ist, das Problem gibt es trotzdem. Ja, selbst wenn es nur 10% sind, die Probleme machen, sind es 10%. Und das 10% von 1 Million sind 100.000. Das merkt man. So, und das ist der Punkt dabei. Und was ich immer, ich habe neulich eine Diskussion gehabt mit einem Freund, der sagte, ja, aber wir sind ja heute in so einer aufgeklärten Welt, das geht ja alles. Da habe ich gesagt, zeig mir das aus der Geschichte, aus der gesamten Menschheitsgeschichte. Ein Beispiel, wo eine Masseneinwanderung in eine andere Region ohne Krieg abgelaufen ist. Das gibt es nicht. Als die Europäer Amerika massenhaft eingenommen haben, haben sie die Indianer umgebracht. Völkermord. Die Geschichte der Völkerwanderung aus der Antike, vom Mittelalter, war auch das Ende der römischen Zivilisation. Egal, wo du hinguckst. Wie gesagt, liebe Zuschauer, zeigt mir ein Beispiel aus der Geschichte der Menschheit, wo eine Masseneinwanderung ohne Krieg abgelaufen ist. Ich kenne keins. Und das hat jetzt nichts mit rechts oder links zu tun, sondern das ist einfach eine Frage, die ich einem Historiker stelle. Und die Menschen haben sich nicht verändert. Die Menschen sind immer noch genauso. Die menschliche Natur ist uns aus der Evolution, aus unserer Herkunft gegeben. Unser Gehirn funktioniert, wie es funktioniert.
Ich bin gerade tief in Gedanken drin. Ja, wir hatten das gar nicht geplant, dass wir über das Thema
Es
so
ist
tief
völlig vom Thema
einsteigen. Ja,
weggerutscht.
ja, ja.
Völlig weggerutscht. Ja, das
Aber
war.
durch diesen Artikel wird mir das natürlich dann wieder auch bewusst. Ja, gibt es ein Umsiedlungsprogramm für Afrikaner nach Europa? Und wenn man das nur anspricht, so etwas, dann wird man ja schon schief angeschaut. Und
Ja gut, wie gesagt, bis sofort. Ich habe gelesen.
aktuelle Studien belegen ja auch, das stand neulich, der Titel Bild vom Spiegel letzte oder vorletzte Woche war ja auch, 60% der Deutschen trauen sich nicht mehr öffentlich ihre Meinung zu sagen, weil sie wissen, dass sie dann gegen den von oben verordneten Konsens verstoßen. Das, was wir machen, ist öffentlich über diesen Konsens zu verstoßen, indem wir uns Gedanken darüber machen, wer könnte denn einen Grund haben, das umzusetzen und warum und wieso. Also ich bin hier nonkonformistisch unterwegs, ja, und das weiß ich, das mache ich auch bewusst, weil mir natürlich auch Programme im Hintergrund weitaus klarer sind, wie wir sie hier kommunizieren können. Also da wollen wir jetzt gar nicht drüber einsteigen. Ich frage mich immer nur, was Lieschen Müller denkt oder halt der profane Bürger, der das um die Ohren geschlagen bekommt und sich dann da einen Reim draus machen muss. Also das ist, egal, Thomas, lass uns an der Stelle einen Punkt machen zu diesem Migrationsthema. Wir werden da auch keine abschließende Antwort finden. Ich finde, es ist nur wichtig, sich damit zu beschäftigen. Alles andere ist, ich lebe gerne mit dem Kopf im Sand. Ja, das machen eben, ich sehe es.
Also nochmal, ich will wirklich jetzt nichts gegen irgendwen und irgendwie sagen, aber wenn sich etwas verändert und was gerade passiert, verändert das Land, in dem ihr lebt, ich lebe da ja nicht mehr, dann müsste die Gesellschaft das diskutieren. Ja, dann könnt ihr dann hinterher sagen, finden wir gut, ist völlig okay. Aber was mich stört an der Geschichte ist, dass das so heimlich läuft und dass die Begriffe, die offen in allen Regierungsdokumenten zu sehen sind, Umsiedlung, Neuansiedlung von Afrikanern in Europa, dass das als Verschwörungstheorie und rechte Propaganda gilt. Obwohl es aus der EU-Kommission, aus der, die Formulierung kommt, ich wiederhole es nochmal, aus der EU-Kommission, aus dem deutschen Innenministerium. Und jeder, der jetzt das im Freundeskreis bespricht, nimmt meinen Artikel, die Links sind da, zeigt es den Leuten, es ist keine Verschwörungstheorie.
Man macht
Danach
sich
könnt ihr
aber
diskutieren, was gut oder schlecht findet, was er daraus macht, aber es ist wahr.
damit aber keine Freunde, wenn man Thesen der
Ja, aber es
AfD
gibt ja genug
quasi
Leute,
hier
ich weiß, aber es
publiziert.
gibt ja Leute, die Diskussionen sowieso im Freundeskreis führen. Wenn Ihnen dann jemand sagt Verschwörungstheorie, können Sie sagen, pass mal auf, lies mal. Ja, wir können jetzt gut oder schlecht, können wir diskutieren. Aber Verschwörungstheorie? Nee. Nee, es ist so. Nur darum geht es. Es geht mir, in den Artikeln will ich ja auch ganz bewusst niemandem eine Meinung aufdrücken oder irgendwas. Oder ich sage ja wirklich nur, und das sage ich mehrmals in dem Artikel, es geht mir nur um die Fakten. Ich berichte nur die Fakten. Da könnt ihr dann hinter euch eure Gedanken machen und sagen, finde ich gut oder nicht. Aber wissen sollte man.
Ja, deine Artikel sind ja weit weg von Hetze. Weißt du, das ist ja, du schreibst so, wie es ist und erklärst auch, aus welchen Motivationen heraus du das machst. Das dringt immer wieder durch bei deinen Artikeln. Mach dir da keine Sorgen. Der eine oder andere kann es natürlich auch anders verstehen, wenn er es will, aber du bist da neutral. Das kommt schon durch, ja. Aber ich merke auch selber, wie ich mich innerlich einer gewissen Zensur belege, wenn ich über das Thema spreche. Also wenn wir jetzt off-Kamera sprechen würden, werden wir wahrscheinlich anders sprechen, wie wenn man weiß, dass hier 10.000 Leute zuhören bald. Ja? Das ist eine andere Nummer. Du weißt, dass dann der das so hört und so und man ist sich da sicher, man weiß, dass man da in einem Minengebiet unterwegs ist, man weiß nicht, wohin man den nächsten Schritt machen kann. Also das ist eine Entwicklung, die ich so nicht vermutet hätte. Also ich bin jetzt bald 50 und habe doch ein paar Tage hier erlebt, die 70er, 80er, 90er Jahre und so weiter. Und was aber in den letzten 5 bis 8 Jahren passiert ist an gesellschaftlichen Verwerfungen, das hätte ich nicht gedacht. Also die jüngeren Leute, die wachsen damit auf. Aber es gab mal eine andere Zeit, ja. Es gab eine ganz andere Zeit, ja.
Wie gesagt, ich zeige immer, wenn ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, das müsst ihr das verlinken. Kennst du die alte Serie, Unser Lehrer Dr. Specht?
Oh ja, doch klar. Wie heißt der
Ja,
Schauspieler nochmal?
kennst du die Folge, wo er über Political Correctness redet?
Ja, die gibt es. Das ist großartig. Das gibt es im Netz,
Ja?
ja.
Was ich damit sagen will, ist, das ist 98 gewesen.
Ja.
98 bin ich ausgewandert. Ich bin aus einem Land ausgewandert, bei dem im ZDF in einer Vorabendserie noch der sympathische Held der Serie sagen konnte, Political Correctness ist scheiße. So, und wenn ich jetzt ein paar Monate mal nach Deutschland komme und wie gesagt diese Veränderung sehe, die ihr in 20 Jahren Schleichen erlebt habt und die mir dann so auf den Kopf fallen, dann denke ich immer, das ist ein anderes Land. Ja, heute kriegst du, wenn du, heute heißt es Hate Speech, wenn du nicht politisch korrekt dich ausdrückst und vor 20 Jahren war das noch alles ganz anders. Also es hat sich wirklich sehr verändert. Das merke ich von außen noch viel mehr als ihr bei euch.
Ich habe es gefunden gerade eben. Hier ist ein Ausschnitt 1,55, unser Lehrer Dr. Specht. Wir verlinken es dann einfach unter unser Gespräch. Man muss nur eingeben, wirklich unser Lehrer Dr. Specht, Political Correctness, und Google spuckt es auch sofort aus. Ich weiß auch genau, was du meinst, dass er darüber spricht, so als depperte
Ja,
Modeerscheinung mehr oder weniger. Ja, so
wir
als.
können es hier einblenden, wenn wir wollen. Also
Okay,
du
pass
kannst
auf.
einfach.
Dann jetzt unser Lehrer Dr. Specht, 1998, Political Correctness. Go.
Denk dran, wenn du drauf drückst, auf Bildschirm teilen, Ton freigeben.
Schneide ich doch alles nachher rein.
Okay. Okay.
Viel Spaß.
Ich gebe euch mal ein Stichwort. Es fängt mit Neger an und hört mit der zweitschönsten Sache des Lebens auf.
Negerkuss?
Mehrzahl. Will ja nicht nur einen Kuss haben, sondern jeder mindestens zwei. Um einer Störung des Unterrichts vorzubeugen, werden die Küsse aber nicht gleich, sondern 5 Minuten vor der Pause verteilt. Gretchen?
Ich glaube, man sagt nicht mehr Negerküsse, Herr Specht.
Wie denn dann?
Schokoküsse.
Wie kam es zu dieser Umbenennung?
Weil die Bezeichnung Neger diskriminieren. Das sollten Sie ja nicht wissen, Herr Dr. Specht.
Wie sagst denn du zu Neger?
Schwarzer.
Sind zwar nicht alle Neger schwarz, aber das Wort, hergeleitet aus dem Lateinischen, Niger, Nigra, Nigrum, gleich schwarz, würde erst dann zum Schimpfwort werden, wenn man statt Neger in abfälliger Weise Nigger sagte. Natürlich hält das die Tugendwächter aller Länder nicht davon ab, uns ständig irgendwelche Worte im Mund zu verdrehen oder sogar zu verbieten. Political Correctness heißt dieser Schwachsinn, der aus den USA kommend jetzt auch uns erreicht und verheerende Folgen gezeitigt hat. Ersatz für Hexenverfolgung wird sie nicht nur von Politikern und Professoren, sondern auch von wild gewordenen Emanzen, linken und rechten Hohlköpfen und vor allem von Schreiberlingen gepredigt, die kein Blut, sondern im Wesentlichen Tinte in ihren Adern haben. Sprachpolizisten, Sprachverbrecher allesamt, die jedes Substantiv, jedes Verb auf ihre rassische Reinheit untersuchen. Na gut, Ende der Schmährede. Euch fallen bestimmt noch ein paar andere Beispiele ein. Worte, die aus unserem Sprachschatz stammen und plötzlich nicht mehr genehm sind.
Zigeunerschnitzel.
Keine weiteren Fragen. Weitere Beispiele sind natürlich erwähnt. Ja, Felix.
Das war 1998. Die Zeiten haben sich geändert. Ja. 20 Jahre später und es gibt kein Zigeunerschnitzel mehr. Die Bücher vom Räuber Hotzenplotz und Pippi Langstrumpf müssen umgeschrieben werden. In Leipzig ist die Anrede für den Professor, Herr Professorin Dieter Müller. Oh, ist kein Scheiß, ja. Da wird der Mann mit Herr Professorin angesprochen.
Ihr habt da alle eine Klatsche in Deutschland.
200 Gender-Professuren in Deutschland. 200 Gender-Professuren. 90% sind Frauen. Ich habe da neulich einen Artikel drüber gesprochen, was das aussagt alleine schon. Das können wir ein eigenes Thema mal drüber machen. Aber so hat sich die Zeit verändert. Ja. Lieber Thomas, bevor wir uns komplett verratschen, lass uns noch das ein oder andere Thema, das wir uns vorbereitet haben, nochmal anschauen. Und zwar geht es um einen Abrüstungsvertrag, der, wenn ich es jetzt mal neutral ausdrücken darf, wie ich das gerne mache, von einer Partei einseitig gekündigt wird. Und zwar geht es eben um diesen Artikel vom 8. November von dir, USA bereiten Kündigung eines weiteren Abrüstungsvertrages vor. Damit haben sie ja in letzter Zeit wirklich, ja, sagen wir mal so, öfters von sich reden gemacht, indem sie von verschiedenen Sachen ausgestiegen sind schon. Erklärst du bitte, ich stelle dir die Frage, was ist Inhalt von diesem Artikel?
Ja, also ich habe das auch wieder verlinkt. Ich habe bei meinem Artikel geschrieben über die ganzen Abrüstungsverträge, die es gegeben hat, die die USA alle einen nach dem anderen gekündigt haben. Jetzt geht es ist nicht direkt ein Abrüstungsvertrag, es ist ein Kontrollvertrag. Es geht um den Open Skies-Vertrag, der ist, ich weiß gar nicht von wann, auch 90er irgendwann. Da haben die Russen und die USA sich gegenseitig erlaubt, mit Spionageflugzeugen über ihre Länder zu fliegen, um sich davon zu überzeugen, dass der andere keinen Angriff plant. Ja, also das heißt, der Himmel ist auf, du kannst reinfliegen und gucken. Wird angemeldet, kannst durchfliegen, kannst die Truppenbewegung angucken, damit du ganz entspannt bist, dass dich keiner angreift. Den Vertrag finden die USA inzwischen auch nicht mehr so gut und fangen jetzt das gleiche Spiel an, was sie bei anderen Verträgen auch schon gemacht haben. Sie fangen an zu sagen, oh, Russland verstößt gegen irgendwas, wir wissen auch nicht genau gegen was, aber irgendwie verstößt das. Und ich vermute mal, dass wir irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten dann erleben werden, so wie es beim INF-Vertrag vor einem Jahr war. Da fing es an, oh, Russland verstößt irgendwie ein bisschen. Und von ein bisschen Verstoßen gab es ein paar Monate später die Kündigung. Und schon war der Vertrag weg. Und das gleiche Muster fängt jetzt bei dem Open-Sky-Vertrag an. Und das ist, ja, ein weiterer Schritt in Richtung völlig unkontrolliertes Wettrüsten und vor allem auch völlig gegen jede Art von vertrauensbildenden Maßnahmen zwischen den Atommächten. Und ich denke, da könnten wir langsam aber sicher mehr Vertrauen brauchen als weniger.
Ich versuche ständig zu verstehen, naja, das ist sowieso mein Grund, Impetus, meine Grundhaltung, versucht zu verstehen, warum die das alles machen, aber warum sich die so wirklich keinen Dreck scheren darum, was andere Nationen sich denken. Ist es dieses Großmachtsdenken der US-Regierungen, der Beamten, die dahinter sind, haben die, ist es denen einfach scheißegal, was passiert? Oder wie beurteilst du, wie ordnest du so eine Nachricht ein, dass die wieder mal aus einem internationalen Vertrag aussteigen, der eigentlich dafür gedacht war, die Welt zu einem sicheren und besseren Ort zu machen? Weil das sind ja die Ursprünge dieser Verträge.
Ja gut, da spielen sicherlich ganz viele Dinge rein. Das ist jetzt sehr spekulativ. Also zum einen müssen wir bedenken, in den 80ern, als die Verträge, 70er, 80er, als die Verträge geschlossen wurden, da waren die anhandelnden Personen noch Leute, die im Krieg gekämpft haben. Die wussten noch, was Krieg ist. Inzwischen haben wir Leute am Ruder, die nie in irgendwelchen Kriegen waren. Und die sich vielleicht von Experten sogar erzählen lassen, man könnte einen Atomkrieg gewinnen. Die Stimmen gibt es ja in den USA. Da gibt es ja wirklich Leute, die meinen, man könnte einen Atomkrieg gewinnen, indem man beim Erstschlag die russischen Atomwaffen ausschaltet und dann können die Russen nicht zurückschießen. Das ist natürlich Quatsch. Wird nie funktionieren, völlig, aber die Idee gibt es. So, das heißt, das ist zum einen dieser Gedanke, dieses Unangreifbarsein, da in diese Richtung spielt ja auch die Raketenabwehr, die die Russen jetzt in Polen und Rumänien aufstellen, dass sie glauben, sie können jetzt mit der mit so einer Raketenabwehr die russischen Atomraketen abfangen. Das wird auch nicht funktionieren, dazu gibt es zu viele. Und dann haben wir in den USA natürlich die Lobbyisten von der Rüstungslobby, um nicht das böse Wort militärisch-industrieller Komplex zu gebrauchen. Die einfach, für die es um Milliarden geht. Und jeder gebrochene Abrüstungsvertrag bedeutet mehr Rüstung, mehr Waffen, mehr Aufträge. Genauso wie jeder Krieg mehr Rüstung, mehr Waffen, mehr Aufträge bedeutet.
Ganz aktuell
Und die
gestern kam der Rüstungsreport von diesem Jahr. In den letzten 10 Monaten hat die Regierung 6 Milliarden, 7 Milliarden, ich habe die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, also ich habe es gestern erst überflogen in den Nachrichten, kam raus, dass sie fast das Rekordjahr 2015 schon erreicht haben dieses Jahr an Rüstungsexporten. Ja.
Ja, ach so, Rüstungsexporte, ja, gut,
Ja.
das ist Deutschland, 6 Milliarden Deutschland, in Amerika reden wir von hunderten Milliarden.
Ja, ich spreche jetzt nur Deutschland, ja. Das ist ja auch eine große Nummer, obwohl ja unsere Regierung eigentlich gesagt hat, das wollen sie nicht mehr tun, ja, so.
Überhaupt nicht, und sie wollen auch keine Waffen liefern an Länder, die im Jemenkrieg sind, trotzdem kriegen sie die ganze Zeit Waffen. Sie wollten auch aus Saudi-Arabien keine Waffen mehr liefern, nach dem Khashoggi in der Türkei, da im türkischen, im
Moment,
deutschen
da haben
Besitz.
Sie gesagt, da überlegen wir 2 Monate mal. Da wird nur 2 Monate
Ja, gar
nachgedacht, ja,
nicht.
so.
Nee, 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 nee. Die haben da wirklich einen Entschluss getroffen. Moratorium, nur wieder mit Ausnahmeregeln. Und über die Ausnahmeregeln geht es munter weiter. Also verlogen ohne Ende. Verlogen ohne Ende. Das am Rande. Aber wir waren ja bei den USA. Und da ist einfach die Frage: gut, da sitzen Leute, ja, die sich anscheinend für wirklich unverwundbar halten und die unbedingt gerne viel Geld verdienen wollen. Man muss ja eins sehen. Da kommen wir vielleicht nochmal generell auf die Kriege zu sprechen. Aus der Geschichte kennen wir doch, wenn jemand einen Krieg anfängt, hat er ein Kriegsziel, das er genau kennt und will den Krieg gewinnen. Das heißt, ich weiß, ich will ein Land erobern, ich will ein Territorium erobern, ich will einen Gegner bestrafen, damit er das macht, was ich will, was auch immer. Ja, die Briten haben China ja nicht erobern wollen, sondern sie haben China nur dazu gebracht, mit den Opiumkriegen die Grenze zu öffnen, dass sie Opium verkaufen können. Was ist eigentlich der Kriegsziel von dem Krieg gegen den Terror? Ich kenne kein Kriegsziel. Du kannst den Terror nicht mit Krieg besiegen. Aber du kannst inzwischen seit 17, 18 Jahren Krieg führen und der Waffenindustrie blendende Geschäfte machen, ohne auch nur ein Kriegsziel zu nennen, das man definieren und erreichen kann.
Und jetzt hast du gerade die Hauptbegründung für 9/11 gesagt, ne? Also das war ja, Entschuldigung, ich habe es verraten,
Neues Thema.
Spoiler-Alarm.
Anderes Thema, anderes Thema.
Spoiler-Alarm, ja.
Ja, anderes
Ich
Thema.
weiß genau, was du meinst, ja. Durch
Nein,
das.
der Witz ist, das kannst du auch sehen, zum Beispiel, den Versuch gab es schon mal im Vietnamkrieg. Im Vietnamkrieg haben sie auch nicht ernsthaft versucht, den Krieg zu gewinnen. Die haben den ganzen Wald weggebombt und Bomben ohne Ende geschmissen. Und die hätten das noch 10 Jahre weitermachen können. Die haben ja nur aufgehört, weil damals in den USA Wehrkraft und Wehrpflicht galt und die Leute es nicht witzig finden, dass sie ihre Söhne von der Schule in den Krieg gejagt haben. So, dann gab es Proteste und dann musste die Regierung den Krieg einstellen. Die hätten die noch irgendwie weitermachen können. Und jetzt haben sie keine Wehrpflicht mehr. Und jetzt sagen sie alle, super, wer in den Krieg geht, ist selber schuld, hätte ja sich einen Beruf suchen können. Mhm. Und schon ist die Empörung weg. Ja. Ja? Also das ganze Gerede von der Berufsarmee ist in meinen Augen gemeingefährlich, weil es dafür sorgt, Deutschland ist im Krieg. Aber dadurch, dass die Leute es freiwillig machen, stürzt keinen so richtig. Nee. Wenn du morgen die Wehrpflicht einführst und die Leute Angst haben müssen, dass der 18-jährige Sohn nach Afghanistan muss, dann wäre auf der Straße was los. Und aus dieser Perspektive muss man die Abschaffung der Wehrpflicht sehen. Das ganze Gericht, ich habe heute gerade einen Artikel gesehen, werde ich noch drüber schreiben, die Ukraine denkt jetzt darüber nach, ganz schlimm in meinen Augen, die Ukraine denkt gerade darüber nach, die Wehrpflicht abzuschaffen.
Okay, dass der permanente Kriegszustand normal wird dann, ja. Ja.
Das heißt, die haben ja in der Ukraine eine Riesenunzufriedenheit mit dem Krieg. Der Krieg ist unbeliebt, weil die Leute per Zwang einberufen werden. Die werden teilweise vom Arbeitsplatz abgeholt und in die Kaserne gefahren. So, das denken sie jetzt darüber nach abzuschaffen und eine Berufsarmee zu machen. Dann geht die Unruhe zurück. Mhm. Aber der Krieg kann weitergehen. Also ich halte eine Wehrpflicht halte ich für ganz wichtig, damit das Land begreift, ob es im Krieg ist oder nicht.
Ich fasse es mal in einen Satz zusammen. Der militärisch-industrielle Komplex tut alles, damit seine Geschäftsgrundlage nicht kaputt geht.
Du bist ein Verschwörungstheoretiker.
Nein.
Darf ich das formulieren? Die Rüstungslobby tut alles.
Ja.
Ja, wenn du jetzt mit jemandem aus dem Mainstream redest und das Wort militärisch-industrieller Komplex nimmst, dann hört er schon nicht mehr zu.
Ja, weil er so gehirngewaschen ist, dass er das nicht...
Aber nenn es Rüstungslobby. Da hört er noch zu.
Es ist aber nicht nur die Rüstungslobby, sondern die Erweiterung von dem militärisch-industriellen Komplex ist der militärisch-industrielle Medienkomplex. Also das ist eine Erweiterung dieser ganzen Meshpoke, die da zusammenpackt. Und dieser Hinweis auf den MIMK, militärisch-industrieller Medienkomplex, war für mich jetzt einfach die Überleitung zu dem nächsten Artikel. So nach dem Motto, dieser Komplex, diese Lobbyistengruppen, die alles tun dafür, dass ihre Geschäftsgrundlage, der Krieg, weitergeht, können wir wieder mal erkennen, wie effektiv das funktioniert. Es geht konkret um einen Artikel von dir, es geht um die UNO. Es gab von Seiten von Russland eine Eingabe zur Begrenzung von Rüstungen im Weltraum. Russland hat insgesamt 3 Vorschläge gemacht, 3 Dokumente eingereicht und das erste war Maßnahmen zur Verhinderung eines Wettrüstens im Weltraum, was in meinen Augen eigentlich eine ziemlich gute Sache ist, wenn wir sagen, wir haben schon genügend Waffen auf der Erde, wieso brauchen wir die auch noch im Himmel? Und für das Dokument haben 124 Staaten gestimmt, allerdings waren 40 Länder, darunter die USA, Israel, Deutschland, Frankreich und eine Reihe anderer europäischer Länder dagegen. So, und das ist natürlich jetzt wieder die Gretchenfrage. Wieso hat gerade die europäische Gemeinschaft oder viele Staaten daraus ein vitales Interesse daran, dass da keine Beschränkungen im Weltraum stattfinden? Herr Experte Röper, geben Sie uns doch mal Ihre Einschätzung bitte.
Frag doch mal, ob es das mit Europa zu tun hat oder nenn es mal NATO, dann hast du die Antwort schon in der Hand.
Tada.
Spoiler. Die USA wollen das Thema nicht. Die USA wollen das Thema nicht, weil die USA, die haben ja auch diesen geheimen wiederverwertbaren Gleiter, von dem keiner genau weiß, was es ist, den sie ins Orbit schicken, der da 1-2 Jahre immer rumfliegt und keiner weiß genau, was das
Experiment ist. Die X-37, ja.
Ja, genau. Mhm, keiner weiß genau, was der da oben macht. Es ist ein militärisches Projekt, es geht natürlich um Waffen dabei. Und Russland will verhindern, dass der Weltraum bewaffnet wird. Wie Putin immer sagt, also ne, Waffen gibt es genug, jetzt stellt euch vor, die hängen auch mal den ganzen Tag über dem Kopf. Das muss irgendwie nicht sein. Das ist so Putins Zitat dazu. Und Russland ist dagegen, hat das versucht, in der UNO als Resolution einzubringen und dagegen gestimmt hat ziemlich komplett alles, was an den USA dranhängt, als Satelliten. Also die gesamten NATO, ne, und Israel natürlich, logischerweise. Frag nicht nach Europa, frag nach NATO und dann hast du die Antwort. Und ich habe da noch einen zweiten Artikel, den verlinken wir ja auch, geschrieben. Da könnt ihr auch dann sehen, was die Bundesregierung gesagt hat, als sie bei der Bundespressekonferenz danach gefragt wurde. Die haben dann erzählt, ja, sie wären dagegen gewesen, weil da irgendwie in dem russischen Entwurf irgendwie ein Experte so einen Seitenhieb bekommen hätte. Gut, ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht mehr nachgelesen. Frage ich mich ja wirklich, mit was, also was die Leute in Berlin rauchen müssen, wenn sie wenn sie für die Abrüstung im Weltall sind, weil irgendwer einem Experten auf den Fuß tritt. Ja, also sorry, ich meine, blöder geht's nicht mehr. Also es ist wirklich, wie gesagt, wenn du denkst, blöder geht's nicht mehr, kommt noch ein Seibert um die Ecke. Also Es ist nicht zu fassen.
Ich habe es gerade kurz eingeblendet auf den Artikel, wo der Herr Seibert leicht brüskiert guckt. Unglückliche Pose, dieses Bild, muss man schon sagen. Also da sieht
Hab ich lange gesucht. Hab ich
er
lange
ist ja
gesucht.
eigentlich ein Mensch, der jetzt nicht unansehnlich ist. Er war vor 10 Jahren noch, sah er noch besser aus oder so. Aber ich sehe in ihm auch, dass sein Posten ihn irgendwie optisch verändert. Er ist ja auch schon 60, glaube ich. Der sieht viel jünger aus. Aber man sieht, also meine profane psychologische Einschätzung von ihm, ich sehe den Konflikt in ihm. Ich sehe, dass er jeden Tag Scheiße als Gold verkaufen muss und der ist ganz oben. Und das macht etwas mit jemand. Ich bin mir sicher.
Das machen die aus Überzeugung, das machen die Transatlantiker aus Überzeugung. Ich würde das anders
Du
formulieren.
bist dir sicher,
Wenn
dass der das
ich.
nicht reflektieren kann, dass er da den ganzen Tag Lügen erzählen muss? Wenn
Glaube ich
er
nicht.
der.
Glaube ich nicht. Ich glaube einfach 10 Jahre jeden Tag Merkel sehen, dann wirst du auch bekloppt.
Von dem Punkt habe ich es jetzt noch gar nicht betrachtet. Da ist natürlich auch was dran, wenn du in diesem Umfeld steckst, dass das mit einem was macht. Ja, aber.
Wenn du nicht nach Merkel sehen musst, ich meine, hallo, das geht nicht spurlos an einem vorbei.
Also, ich versuche ja das Seelenleben von der Frau Merkel immer wieder zu durchleuchten und ich
Um Gottes
versuche
Willen, lass mich in Ruhe.
das Fass machen wir jetzt gar nicht auf. Nein, nein, nein. Es geht darum, dass es Bestrebungen gibt von einem Land für Frieden oder weniger Krieg einzustehen und das von anderen Ländern torpediert wird, indem man sagt, nö, wir enthalten uns dabei im wichtigsten
Wir sind
Gremium
dagegen. Nein,
der.
wir stimmen dagegen. Nicht wir enthalten, wir stimmen dagegen.
Bestimmt dagegen sogar noch. Stimmt, ja. Also,
Natürlich.
weil Abrüstung ist eine schlechte Sache in deutschen
Ja.
Rüstungsunternehmen.
Ja, die Deutschen haben auch ein Rieseninteresse an Waffen im Weltraum. Wir haben ja einen Weltraumbahnhof und verkaufen unglaublich viele Weltraumwaffen. Das ist echt unser Interesse. Voll geil. Also, sorry, es ist Vasallentum, die USA sagen und die Deutschen nehmen die Hand. Die Deutschen waren im Heben der rechten Hand ja immer gut.
Und ich hoffe sehr, dass wenigstens ein paar Leute, die das jetzt gesehen haben, die zufällig auf uns gestoßen sind, da anfangen drüber nachzudenken, ob das vielleicht so gut ist oder nicht. Das ist ja der eigentliche Auftrag oder der Ansporn, den wir haben, dass wir nicht unsere Stammwähler, die an dieser Stelle alle gegrüßt sind hier, Wähler, sage ich schon, nicht unsere Stammzuschauer, unsere Stammzuschauer habe ich jetzt gemeint, dass wir die alle erreichen, die wissen sowieso, was Sache ist und sehen sich dadurch natürlich bestätigt oder verfeinern ihr Bild durch diese Analysen von dir und durch die Gespräche von uns. Aber mir geht es auch darum, die Leute zu erreichen, die bisher ganz glücklich waren mit dem Kopf im Sand, ja, um das Bild nochmal aufzugreifen, dass sie halt einfach merken, hey, das passt alles nicht. Es gibt so viele Verwerfungen in unserer Gesellschaft. Ich lese jeden Tag auch stundenlang wie du Analysen und Bücher und treffe mich mit Experten. Die Anzahl der Probleme, die auf uns zulaufen, die wird immer größer. Die wird wirklich immer größer. Und was mich Leute ansprechen, ist halt so, ja, wie gehe ich damit um? Was kann ich damit tun? Das ist eine Frage, die ich eigentlich gar nicht beantworten kann und auch
Nee,
nicht will,
ich
weil
auch nicht.
das
Auch
muss
nicht.
jeder für sich selber entscheiden.
Aber
Ich habe, warte, Thomas, lass mich kurz, ich habe mich dafür entschieden, nicht einfach nur wegzuschauen, sondern ich will, dass die Leute nachdenken, auch wenn es weh tut. Das, was wir besprechen, tut weh in der Konsequenz. Das ist nicht einfach, wenn man sich Gedanken darüber macht, dass die eigene Regierung, die man im guten Glauben gewählt hat, dass irgendwas verbessert, dass die aktiv an Problemen arbeiten und es noch schlimmer machen. Also das muss man erstmal im Kopf verarbeiten, dass die gewählten Vertreter eigentlich genau das Gegenteil machen. Ja? Und wenn man diese Hürde aber mal übersprungen hat, und die Matrix erkennt, ne? Okay, die rote Pille und so weiter, empfehle ich auch mal, sind auch ein paar schlaue Texte drin, dann kann man weitergehen. Und das ist eigentlich nur eine Hilfeleistung, ja, für diejenigen, die Orientierung suchen.
Die Liste der Dinge, wo die deutsche Regierung uns anlügt, ist ja nun lang. Das ist nur ein Beispiel. Vor einem Jahr hat auch als der INF-Vertrag über die kurzen Mittelstreckenraketen von den USA gekündigt werden sollte, da gab es auch eine Initiative in der UNO, das Thema in der UNO zumindest zu debattieren. Da haben die Deutschen auch dagegen gestimmt. Wenn sie hier gesessen haben und gesagt haben, oh, das ist aber ganz gefährlich und den Vertrag, oh, eigentlich müssten wir den behalten können, aber in der UNO haben sie die Hand gehoben, nee, nee, wir müssen nicht drüber reden. Oder auch das iranische Atomprogramm, wo die EU mit den Deutschen zusammen gegen das Atomabkommen mit dem Iran verstößt, was auch den Deutschen nie gemeldet wird, weil Deutschland den Zahlungsverkehr oder Europa den Zahlungsverkehr mit dem Iran nicht aufrechterhält, um Handel zu treiben. Dazu wäre Europa verpflichtet. Tun sie nicht, weil sie Angst vor den Amerikanern haben. Kommt nie in die deutschen Medien, kann man alles nachlesen. Also die Liste ist lang. Aber ich wollte was anderes sagen zu deinem Bild mit dem Kopf im Sand. Ich habe neulich einen lustigen Spruch geschickt gekriegt per WhatsApp und der passt ganz gut. Wer den Kopf in den Sand steckt, bringt seinen Arsch in eine ungünstige Situation. Lass nur so am Rand.
Ja, man wird da leicht penetriert, geistig, ja, so. Thomas, wir haben fast alle Themen durch, wir sind auch schon ganz lang, wir werden immer besser, jetzt sind wir schon bei ziemlich 1,40 und jetzt pass auf, es gibt noch eine ganz wichtige Information und zwar für alle Fridays for Future Hüpfer, es
Und für
könnte,
alle Alkoholliebhaber.
und für alle Alkoholiker,
Ihr könnt euch
es
zusammentun.
ist wirklich, also das ist das Kuriosum der Woche, so hast du es auch benannt, also. Der Artikel lautet, Saufen fürs Klima, US-Firma stellt Wodka aus CO2 her. Ja, was muss ich mir jetzt darunter vorstellen? Das heißt dann in Zukunft, dass dann schon 15-Jährige fürs Klima saufen dürfen, wenn sie dann den Alkohol wegzischen, der mit CO2 gemacht worden ist. Was ist denn das für eine Nummer hier?
Ich habe keine Ahnung, was die Deutschen daraus machen. Ich meine, Schulschwänzen ist ja freitags neuerdings legal, obwohl es gegen die deutsche Gesetze verstößt. Vielleicht lockern sie auch den Alkoholverkauf, wenn das Zeug nur aus CO2 gebrannt wird. Nein, also der Witz ist tatsächlich, ich habe das für eine Ente gehalten. Tatsächlich gibt es in New York ein Start-up, das sind wohl auch so ein bisschen Klimabewegte. Die haben sich überlegt, sie können ja das CO2, den Kohlenstoff aus der Luft, aus der Luft filtern und daraus Schnaps brennen. Das geht. Das ist chemisch alles kein Thema. Und dann haben sie damit angefangen und sagen auch, sie machen das eben, produzieren das mit Solarzellen auf dem Dach, also kein Strom, weil das ist, hat mir inzwischen ein Leser geschrieben, das ist alles möglich, aber es ist ein sehr schlechter Wirkungsgrad, das heißt entsprechend ineffektiv. Darum nehmen sie Solarzellen, also es ist klimaneutral. Die Flasche Wodka kostet $65, ist also auch nicht billig.
Was? 65 Dollar?
Ja, kein Scheiß.
65 Dollar? Gottes
Ja, aber
Willen.
dafür ist es sauberer Wodka aus CO2. Und eine Flasche Wodka ist ein Pfund CO2 aus der Luft. Also, wenn du jeden Tag eine Flasche Wodka saufst, dann schaffst du im Jahr 180 Kilo CO2 aus der Luft. Ich meine, deine Leber platzt, aber du hast das fürs Klima getan. Also, wie gesagt, die Geschichte ist tatsächlich wahr. Ich fand sie tot lustig. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir werden wohl demnächst Mixgetränke sehen, die dann ab 16 verkauft werden, ganz legal. Mit, weiß ich was, Red Bull aus CO2 oder so Blödsinn, mit Wodka drin. Ich weiß es nicht. Also, Geschäftsidee, ich denke, die Leute werden viel Geld machen damit. Und ich bin gespannt, wann das Zeug in Deutschland auf den Markt kommt. Das müsste sich ja vor dem Hintergrund momentan blenden.
Wenn es das gibt, ich hole mir so eine Flasche allein für unser Studio, dass wir klimaneutralen Schnaps im Studio stehen haben. Alleine deswegen ist es mir schon wert, ja. Eine groteske Jagd die andere. Also, Thomas, pass auf, du, ich freue mich riesig, dass wir uns nächste Woche sehen. Hab hoffentlich eine gute Anreise nach Leipzig, ne? Da kommst du mal rüber. Und wir quatschen im Studio weiter, im Detail. Wir machen viele Sendungen zusammen. Und liebe Zuschauer, bitte nicht verzagen in dieser Welt. Es gibt so viel Gutes und so viel Tolles.
Es gibt Wodka aus CO2.
Ja, die
Wenn
Welt ist
nichts mehr hilft,
gerettet.
hilft der Wodka.
In diesem Sinn, wir sind durch für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, tolle Zeit. Schaut in 2 Wochen wieder rein, dann ist schon die 20. Ausgabe dran. Und Thomas, dir alles Gute weiterhin und vielen Dank für das Gespräch, gell? Ciao.
Und wir sehen uns am Mittag. Ciao.
Servus, tschüss.